Cade Johnson here from South Dakota State University, the Jackrabbits. You're currently listening to Upside, the fantasy football podcast, Christian and Raphael. Tune in, great show, great content. Give it a listen, guys.
Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Und wir begrüßen euch bei unserem Take-Em-Tuesday der Woche 3. Raphael, wie liefen die Matchups oder wie laufen sie noch?
I'm back, baby. Ich bin sowas von back. Let's go, Junge. Woche 2 komplett rasiert, ne? Evaluation von letzter Woche hat gestimmt, ein paar Teams umgekrempelt, die meisten so gelassen, weil unglücklich verloren und ich habe noch ein paar Shares, ne? Aaron Rodgers, zweimal, einmal Swift, ich spiele noch gegen Tonyan und gegen Marquez Valdes-Scantling, die durchaus Boom-Potenzial haben, aber ich gehe mal davon aus, dass ich so mindestens 7 von 10 gewinne, ich denke 8 von 10, kommt drauf an, aber bounce back, Junge, damn, Junge. Let's go, Alter.
Das freut mich für dich. Sehr gut.
Ja. Aber an alle, die jetzt 0-2 gehen, ich gehe übrigens auch mit einem Team mindestens 0-2, vielleicht auch mit zwei Teams. Das eine davon ist einfach ein gutes Team. Ich habe zweimal unglücklich verloren. Ich werde an diesem Team nichts ändern. Es sei denn, jemand schickt mir einfach ein geiles Trade-Angebot oder ich kann ein gutes einfädeln oder sowas. Aber das liegt nicht am Team. Ich habe einmal zweimal gegen einen sehr guten Gegner gespielt. Wenn ihr 0-2 gegangen seid, evaluiert eure Teams, alles ist gut, alles ist noch drin. Wir haben 17 Wochen Fantasy, nicht 2, nicht 3, nicht 4, 17 Wochen, alles ist gut, evaluiert und zieht die richtigen Schlüsse und seid am besten nicht ganz so frustriert, denn Woche 3 steht bevor.
So ist es. Ja, ich gehe auch in 2 Ligen, genau, gehe ich 0-2 tatsächlich. In einer muss ich wirklich was tun, da bin ich schon auf Suche, was so alles geht. Also wenn ihr nicht wie Raphael dann so einen hervorragenden Kader habt und immer gegen die Punktbesten gespielt habt, dann müsst ihr eben jetzt auch aktiv werden und Angebote rausballern oder am Waiver-Wire aktiv werden. Und wir sind dafür da, um euch heute zu sagen, was ihr tun sollt. Bevor wir das tun, habe ich noch zwei organisatorische Sachen. Eine Sache ist, ich hatte auf Twitter und Instagram ein kleines Gewinnspiel gestartet. In Woche 1 war das noch und ich wurde freundlich darauf hingewiesen, dass ich vergessen habe, den Sieger zu küren. Es ging darum, dass ihr mir vor dem Monday Night Football Game ein Screenshot schicken solltet, in dem ihr Sammy Watkins im Kader habt, weil es ja mein Start der Woche sozusagen in Woche 1 war. Und das haben einige getan. Ich habe über die Website commentpicker.com, habe alles aufgenommen, kann das zur Not veröffentlichen, eine random Auswahl getroffen. Und der Gewinner oder die Gewinnerin der Upside-Tasse, die ich in dem Zuge nämlich verlost habe, also es lohnt sich auch auf unsere Twitter-Accounts, unseren Twitter-Accounts zu folgen oder Instagram @UpsideFantasy, @ChristianLor9 oder @RaphaelUpside. Genau, dort gibt es die Upside-Taste zu verlosen und jetzt habe ich sie wieder viel zu lang gemacht. Der Sieger, die Siegerin ist tatsächlich diejenige, die mich darauf hingewiesen hat, was ich sehr amüsant fand und das ist Martina. Du kennst Martina, glaube ich, sogar. Du hast irgendwann mal was zu ihr gesagt, die ist immer sehr, sehr am Start bei Twitter und allem. Von daher freue ich mich besonders, dass es Martina getroffen hat. Martina, bitte schick mir entweder über den Upside-Account oder über meinen privaten dann deine Adresse und dann geht die Upside-Tasse an dich raus.
Congratulations! Welche bekommt sie denn? Ist das die Platin, ohne Platin, die schwarze, die weiße?
Ja, das ist natürlich noch eine gute Frage. Das werde ich mir noch aus. Vielleicht werde ich sie auch wählen lassen oder ich überrasche sie.
Auf jeden Fall fetter Preis, congrats. Und ich kenne natürlich alle meine Hörer, ja. Oder unsere Hörer. Also ich kenne sie natürlich.
Ja, das sowieso.
Alle.
Ja, klar.
Und natürlich auch die Martina. Klare Sache. Crazy, hätte ich mal mitgemacht, aber ich habe nirgendwo Watkins gestartet.
Ja. Ich tatsächlich. Ich war selber nicht im Lostopf. Hätte ich mir selber eine Tasse noch geben können. Aber gut. Wir haben die zweite organisatorische Sache und zwar wurde ich da auch freundlich wieder darauf hingewiesen. Also vielen Dank, dass ich hier auf Sachen hingewiesen werde, weil das ist auch eine richtig gute Sache. Und zwar hat unser Programmierer, der auch die Website macht, Der Hans-Peter Orling, der programmiert das Ganze, seinen Spitznamen natürlich nur, Upside Bowl Homepages gemacht. Also für jede Upside Bowl Liga gibt es eine Homepage und dazu haben wir auch Fragebögen verteilt, wo ihr als General Manager ein paar Antworten geben konntet, wenn ihr das wolltet. Und ihr könnt das auf einer Seite testen. Es gibt da keine übergreifende Seite, so wie UpsideBowl.com oder so, sondern ihr müsst auf eure Liga gehen. Das Beispiel ist famandfriends.upsidebowl.upsidefantasy.de, wird auch in der Folgenbeschreibung dann verlinkt. Und da könnt ihr drauf gehen. Da seht ihr eben alles, was die Liga zu bieten hat. Zum Beispiel, dass in dieser Liga vor dem Spieltag noch Julio Jones gegen DJ Moore getradet wurde. Ja, oder ihr seht auch da dann was über die General Manager, der Hans-Peter Ording, der das Ganze, wie gesagt, programmiert hat. Der hat zum Beispiel mal in der zweiten Liga Tischfußball gespielt. Also solche Sachen erfährt man dann über die Manager, die auch im Upside Bowl mitspielen. Und der Hans-Peter wollte übrigens auch, dass ich den Macher der Website erwähne. Das findet ihr ganz unten auf den ganzen Homepages. Und den könnt ihr auch supporten unter buymeacoffee.com nmlhado. Wird auch noch verlinkt, aber das der Vollständigkeit halber. Genau, es gibt Upside Bowl Homepages, ihr könnt den Upside Bowl komplett in jeder Liga verfolgen. Es sind auch in jeder Liga, in die ihr drauf geht, sind alle Ligen verlinkt. Also da könnt ihr dann euch austoben.
Was ein Service.
Das der Vollständigkeit halber, genau.
Was haben wir für ein Glück, dass so viele aus der Community uns unterstützen. Der Hans-Peter ist ja nicht der Einzige. Ich fühle mich manchmal wie in so einem Kreis voller Leute, die uns nur wohlwollend sind. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig nice, richtig cool.
Ja. Das ist auf jeden Fall so. Also vielen Dank an alle, unabhängig von dem Upside Bowl Homepage jetzt auch, die uns unterstützen in jeglicher Hinsicht. Danke. Jetzt, Raphael, starten wir mit den Recaps oder wie sieht's aus?
Oh, ich hab Bock. Let's fucking go.
Sehr schön. Ich hoffe, ich habe die richtige Reihenfolge. Wir haben im Vorfeld kurz gesprochen, geh von unten nach oben, von oben nach unten. Also das war jetzt meine Reihenfolge von oben nach unten auf PFF. Deswegen hoffe ich, dass du dieselbe hast. Wir werden sehen, Raphael. Mein erstes Spiel ist Buffalo at Miami. Bin ich da richtig?
Nein.
Okay. Dann musst du scrollen. Wir nehmen Buffalo at Miami. Und Miami gibt mir gar nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt natürlich durch den Tour-Ausfall. Ich ja, war ja immer so. Also bei Verletzungen will ich nie was Schlechtes sagen. Deshalb war nie überzeugt von Tour. Aber man muss halt auch ehrlicherweise sagen, Jacoby Brissett hat das Ganze nicht besser gemacht. Deshalb ist Tua wahrscheinlich schon ein Verlust für die Dolphins. Und es gibt tatsächlich irgendwie keinen, den ich da haben will. Außer Devonta Parker. Mit dem könnte ich noch so leben. Ich bin aber selbst bei Miles Gaskin mittlerweile schon sehr besorgt, muss ich sagen. Wie siehst du die Sache bei den Miami Dolphins?
Bei den Wide Receivers, Will Fuller soll wieder zurückkommen. Das bedeutet für mich, dass Parker, der ja 9 Targets gesehen hat, 5 Receptions für 42 Yards hatte, und Waddle, der 8 Targets hatte, 6 Receptions, 48 Yards, dass die beiden, der Value geht halt kaputt, ja, sobald Will Fuller dabei ist. Vor allem natürlich mit Brissett an der Center, das ist noch nicht ganz klar, ob Tua überhaupt spielt. Wollen wahrscheinlich noch irgendwie die Trainingssessions angucken von Brissett, um zu schauen, wie groß ist die Not, ob sie die Tua bringen müssen. Von daher, die Ankunft von Will Fuller, ja, schadet beiden insofern, dass beide nicht startable sind in meinen Augen. Running Back Position, das Backfield, also Gaskin ist der Leadback, ganz eindeutig, bedeutet halt in so einer Offense leider nicht viel. Und um wirklich dann startable zu sein, bekommt er auch zu wenig Opportunity. Also Gaskin mit 5 Carries für 25 Yards, 4 Receptions für 21 Yards, also 9 Opportunities, 9 Touches. Ist nicht viel, wie ihr hört, aber er ist der klare Leadback, denn Malcolm Brown 5 Touches, Ahmed 6 Touches, aber beide immer noch zu viel, als dass Gaskin halt eine 15 bis 20 Touch-Opportunity bekommt. Und in so einer schlechten Offense brauchst du 15 bis 20 Touches, um überhaupt annähernd irgendwie an die 10, 11, 12, 13, 14 Fantasy-Punkte zu kommen. Von daher ist Gaskin der Leadback, ist ein Hold, einfach behalten und schauen, ob er sich vielleicht durchsetzen kann. Weil er ist klar der dynamische Running Back in diesem Backfield, aber es ist einfach sehr, sehr unsexy, die ganze Offense. Und mit Will Fuller back sind quasi alle Spieler der Miami Dolphins ein Sit.
Genau, das wäre die nächste Frage gewesen, weil wir haben nämlich die Frage bekommen, ob Will Fuller droppable ist, aber er soll, das kam eben noch rein, per dem Chef da zurück zum Team stoßen. Deshalb ist es einfach, wie du sagst, also nichts, was wo ich was mit zu tun haben will tatsächlich. Und auf der anderen Seite da gibt es so ein paar Sachen, die man, denke ich, ansprechen muss. Also vor allem die Wide Receiver. Ich finde es sehr interessant, dass Buffalo in Woche 1 schon zu 30% in 10 Personal gespielt hat und 13% in, wie nennt man das denn dann? Zero Personal, also ohne Running Back und ohne Tight End mit 5 Wide Receivern. Das heißt, da stehen viele auf dem Feld, und für mich ist vor allem Emmanuel Sanders da so einer, der heraussticht nach Stefon Diggs, also natürlich nach Stefon Diggs, ne, das ist ganz klar. 0,56 sein Whopper und bin da im Moment ein bisschen Emmanuel Sanders Target Fan, weil ich glaube, er wird da einige Targets sehen und kommt halt drauf an, wie Josh Allen dann im Endeffekt abschneidet. Im Moment nach PFF Grade und Completion Percentage Over Expected und EPA Composite Quarterback 23, 25, so die Range. Also im Moment noch nicht ganz so geil. Ist noch zu früh für eine Victory Lap, glaube ich. Mal sehen, ob sich das fortsetzt. Ja, was sagst du zu Buffalo?
Das geht dir runter wie Öl, ne? Da freut der kleine Christian sich.
Ich habe versucht, mich ein bisschen zu zügeln.
Erstmal danke an Bahama Mama and Chill. Genau so, das ist der Name, glaube ich, für Josh Allen. Bahama Mama and Chill. Danke für dein Prime-Abo. ich finde, Sanders ist so die Boomer-Bust-Option. Ne? Ist so das Deep-Target für Josh Allen. Er ist noch nicht ganz on page wie letztes Jahr. Deswegen ein bisschen Boomer-Bust-abhängig im Ende. Sanders, Cole Beasley bleibt halt für mich diese kurze Anspielstation für Josh Allen, diese sichere Nummer und für mich halt der Floor-Spieler in diesem Wide-Receiver-Core. Aber ja, Emmanuel Sanders sollte man auf dem Zettel haben, auf jeden Fall. Wenn man so viel Opportunity bekommt wie er, wenn man so viel auf dem Platz steht wie er, dann ist das gut. Und man hat so eine 2A und eine 2B-Lösung. Der eine halt Boom or Bust mit Emmanuel Sanders, der andere mit einem höheren Floor wie Cole Beasley. Aber die Nummer 1 ist Stefon Diggs und alles andere ist dann auch unsexy. Und wenn wir zu unsexy kommen, müssen wir, glaube ich, zum Running Back kommen. Und nachdem Moss letzte Woche out war, war er halt diese Woche wieder dabei. Und zack, haben wir wieder unser heiß geliebtes Running Back bei Committee und sind alle ganz doll froh. Ich möchte einmal kurz die Statline vorlesen. Singletary 13 Carries für 82 Yards, Moss 8 Carries für 26 Yards und 2 Touchdowns. Somit halt beide, ja okay, die haben halt beide jeweils einen Touchdown gemacht. Der eine 15 Fantasy-Punkte, der eine 13 Fantasy-Punkte. Aber das ist nicht auf Weekly Basis zu transportieren. Running Back bei Committee in einem System, was nicht viel läuft, pass it.
Das, du nimmst mir die Worte wieder aus dem Mund. Also, ja, es war halt später auch irgendwie in Garbage Time, ne? Die haben ja, wie viel sie geführt haben, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall immer zu null, ist ja klar. Also, Zach Moss hat dann später seine 2 Touchdowns gemacht, aber trotzdem. Also, für mich ist es auch was ich gerne vermeiden würde. Wer noch rausgestochen ist, ist Dawson Knox. Der hat fast alle Tight End Snaps gesehen, ne? Auch, Punkte erzielt, aber ist auch was, wo ich fernbleiben würde von das nur der Vollständigkeit halber. Siehst du das ähnlich?
Ist immer gut. Wir kommen gleich noch zu ein paar anderen Tight Ends, die halt die klare Tight End 1 ihres Teams sind, was demzufolge Opportunity bedeutet, aber nicht gleichzeitig sexy Start. Von daher Dawson Knox, einer von vielen, aber ist jetzt nicht unbedingt ein Waiver-Wire-Target und wo man sich jetzt drauf freut. Aber ja, ich gebe dir recht, er ist der klare Leader vor Tommy Sweeney. Wer hätte das gedacht? Und von deswegen Dawson Knox, ja, aber mehr auch nicht.
Ja, genau, vor allem, wenn man dann sieht, wie viel sie in 10 und 0 Personal spielen, kann man ja sagen, wie man das nennt. Es spielt halt keiner, deswegen weiß auch wahrscheinlich keiner, wie das heißt. Aber wenn man ohne Titan auf dem Feld steht. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist Cincinnati at Chicago. Ich hoffe, du musst jetzt nicht schon wieder scrollen. Aber es ist endlich Justin Fields Zeit. Also auch wieder eine Verletzung, deswegen das endlich bitte nicht überbewerten. Also es ist natürlich schade, dass es auf diese Weise passiert, wobei Dalton ja wieder zurückkam. Also ist er ja jetzt nicht krass verletzt, aber ich denke, jetzt mit Fields wird's besser und wird laufen. Und ich habe da so ein paar Spieler auf dem Schirm, Daniel Mooney zum Beispiel, ne, mit dem bis jetzt siebthöchsten Whopper, 0,87. Über beide Spiele ist er jetzt, was den die Opportunity dann eben angeht, also den Whopper, Wide Receiver 15. Und ich glaube, mit Fields wird das eben noch mehr laufen, weil es noch mehr Big Plays, also was heißt noch mehr, weil es überhaupt mal Big Plays gibt. Also für mich ist Daniel Mooney zum Beispiel ein klarer Buy-Kandidat.
Ja, auf jeden Fall. Daniel Mooney mit 8 Targets, sehr schön zu sehen. A-Rob nur mit 4, trotzdem in Start, every week. A-Rob halten, A-Rob aufstellen. Keine Frage, ich wollte es nur mal anfügen. Aber Daniel Mooney, sexy Waiver Wire Target auf jeden Fall. Ich frage mich nur, ob Dalton wirklich nicht spielt, ob dann wirklich Fields spielt. Bin ich mal gespannt. Ich habe eben auch gelesen, dass irgendein Beatwriter geschrieben hat, dass Dalton, wenn er fit ist, auf jeden Fall spielen soll. Oh. Von daher würde ich da erstmal die Erwartungen ein bisschen zurückschrauben, diese Hypeness ein bisschen zurücknehmen. Aber ja, mal schauen, ob Dalton oder Fields spielt. Aber Daniel Mooney so oder so ein Waiver-Wire-Target. Und ansonsten bleibt, glaube ich, nicht viel zu sagen, außer dass Monty natürlich die klare Nummer 1 ist in dem Backfield. 52-19 Snaps gegen Damian Williams, 20-2 Carries. Monty ist die klare 1. Monty spielt ihr, auch wenn er nicht viel Upside mitbringt, wie jetzt diese Woche mit 20 Carries, nicht viel angestellt, trotzdem Monty immer aufstellen.
So ist es. Dann kommen wir zur Gegenseite. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass T. Higgins den AJ Green machen wollte. Hatte da einen Drop, wenn ich mich richtig erinnere, und auch den Fumble da. Aber er sah immer noch gut aus, hat immer noch Punkte erzielt. Von daher, ich finde immer noch alle drei in Cincinnati, also alle drei Wide Receiver, das heißt Jamar Chase, Tyler Boyd und T. Higgins, immer noch geil. Der Whopper über beide Wochen ist auch ziemlich gut. Also Higgins und Chase bei 0,62 und Boyd eben da ein bisschen abgeschlagen mit 0,45. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde das gut.
Christian, was ist denn der Whopper?
Der Whopper, das ist, danke für diese Frage, Raphael, das ist das Weighted Opportunity Ranking, Rating, und das ist eine Kombination aus Air Yards und Target Share. Also Air Yard Share und Target Share. Air Yards sind eben ja die Yards, die geworfen werden, bevor du den Ball fängst. Ne? Also wenn ich auf einer, keine Ahnung, 10-Yard-Outroute angeworfen werde, dann, wenn ich den Ball fange, sind das die Air-Yards und danach sind es die Yards after the catch. Und Target-Share ist, glaube ich, klar, dass, ne, wenn ich 5 Targets habe und mein Team hat insgesamt 10, dann habe ich 50% Target-Share.
Dankeschön. Also ich bin ja ein bisschen, also Joe Burrow muss man, glaube ich, hier ansprechen. Also das ist, glaube ich, der einzige Part, der hier wirklich so richtig interessant ist, weswegen auch dann gleich der Take kommt zu den Wide Receivers von mir. Wieder nur 30 Passing Attempts, ja, das ist halt nicht Joe Burrow-like, wie die Offense letztes Jahr gelaufen ist, ja. 207 Yards, 2 Touchdowns, 3 Interceptions für Joe Burrow, 10,28 Fantasy-Punkte. Scheint noch nicht ganz fit zu sein, hatte einige Wackler drin, macht mir ein bisschen Sorgen, ja, diese wenigen Passing Attempts. Diesmal hat er wenigstens alle drei Wide Receiver bedient, ja, alle drei Wide Receiver sahen ähnliche Opportunity in Snaps und Routes Run, er hat sie auch ähnlich bedient. Bei den Targets ist es halt über die letzten zwei Spiele etwas inkonstant. Ja, der konstanteste ist immer noch T. Higgins mit 15 Targets in 2 Spielen. Für mich tatsächlich, Jamar Chase ist für mich ein Sell-High-Kandidat. Der hat jetzt 11 Targets, 7 Receptions und 30 Fantasy-Punkte, weil er halt 2 Touchdowns erzielt hat die letzten 2 Wochen. Aber 11 Targets in den letzten 2 Wochen ist mir zu wenig. Er hat 15 Fantasy-Punkte im Schnitt gemacht. Ich finde, damit sollte man arbeiten, damit sollte man ihn verkaufen. Denn ich bin mir mit der Offense noch nicht ganz sicher, ob sie nicht doch eher durch Joe Mixon laufen wird und weniger übers Passing-Game. Und wenn diese 40, 50, 55, 60 Passing-Attempts von letztem Jahr ausbleiben, dann kannst du nicht alle drei bedienen. Chase ist ein Rookie. Also ich habe Trades gesehen, Chase gegen Allen Robinson, weil Allen Robinson die letzten 2 Spiele nicht besonders viele Targets gesehen hat. Chase gegen Robert Woods und ich würde sogar Chase gegen Devonta Smith auch machen. Also für mich ist Chase ein Sell-High-Kandidat in dieser Offense.
Ja, also bei den genannten Targets sehe ich das tatsächlich ähnlich. Also Allen Robinson ist, glaube ich, vor allem auch jemand, der gerade, ja, auf den die Owner vielleicht keinen Bock mehr haben, weil letztes Jahr auch schon so ein bisschen hier und da mal ein Durchhänger war. Deshalb könnte ich mir das da sehr gut vorstellen. Und ich glaube, bei Allen Robinson wird es einfach weiter knallen. Also das ist meine Hoffnung zumindest. Jo, aber generell, ja, ich habe die Hoffnung, also vor allem nächste Woche gegen Pittsburgh, ne, da wird es nochmal ein passlastiges Spiel, denke ich, im Gegensatz zu dem, was du gesagt hast. Von daher, ja, vielleicht noch eine Woche abwarten, aber hat schon Hand und Fuß, was du sagst. Mensch, Raphael, du hast ja eine hervorragende Woche 2 gehabt. Dir muss man ja vertrauen.
Guck mal, genau so sieht's aus. Ich habe keinen einzigen Fehler gemacht bei dem Start-Sit-Sunday kurz vor dem Spiel. Das möchte ich hier betonen. Keinen einzigen Fehler.
Ah, sehr schön. Sehr schön.
Ich habe mich heute roasten lassen auf Twitter und habe gesagt, bitte nennt mir eure Takes, die ich verkackt habe. Da kamen einige, die haben so wehgetan. Die haben wehgetan. Aber gut, okay. Ich hoffe, ich mache es nächste Woche ein bisschen besser.
Ich dachte, die kamen dann von mir. So war das doch.
Ja. Nee, da waren schon echt einige dabei, wo ich verkackt habe, auch hier AB gegen Mike Williams zum Beispiel. Oh Mann, ey, das hat so wehgetan, ey, scheiße, Mann. Ich hab das total vergessen gehabt und da haben mir das 2 sogar geschrieben. Ach Mann, ey, das tut mir so leid. Aber gut, so ist das Spiel.
Ja, ich hoffe, es hat keiner Anthony Schwartz gestartet, außer mir, aber dazu kommen
wir sicherlich später noch. Kam sogar eine Frage zu Anthony Schwartz, da habe ich noch gesagt, Christian wird den wahrscheinlich spielen, ich sage, spiel den nicht. Ich weiß aber nicht mehr, was die andere Option war.
Ja, alles wäre besser gewesen.
Wahrscheinlich.
Dann kommen wir zu Los Angeles, den Rams at Indianapolis. Und da gibt es die erste Verletzung, ne? Daryl Henderson muss man beobachten, hat bis zur Verletzung hat er wieder an die 100% Snaps gesehen, danach kam dann Sony Michel rein, sah im Endeffekt genauso aus. Was ich so ein bisschen befürchte ist, selbst wenn er jetzt fit ist, in Anführungsstrichen, also wenn er active ist, sagen wir es mal so, dann habe ich halt so ein bisschen die Befürchtung, dass es nächste Woche so ein Committee sein kann, was wir uns alle irgendwie nicht wünschen. Ja, was sagst du? Also Daryl Henderson trotzdem noch da, der Leadback, auch wenn er vermeintlich, also wenn er, sagen wir mal, active ist?
Ja, wenn er active ist, safe Leadback. Sollte er ausfallen, wird Sony Michel, denke ich, die gleiche Rolle einnehmen wie Henderson, nur noch weniger Targets. Also Henderson sieht ja auch nicht besonders viele Targets. Letzte Woche zum Beispiel nur 5. Davor die Woche, glaube ich, nur ein einziger. Also von daher wird es noch weniger bei Sony Michel, wird Only Runner sein. Dann wird Jake Funk wahrscheinlich im Receiving Game ein bisschen eingesetzt. Also Daryl Henderson würde ich auch starten, wenn er spielt. Er sieht konstant seine Carries, ist klar der Leadback. Aber ja, wenn er sich verletzt, würde ich Sony Michel auf jeden Fall vom Waiver holen. Und wahrscheinlich auch starten als so Borderline Running Back 2.
Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Ich hab mir auch notiert, also wenn man darauf gamblen will, dass Daryl Henderson verletzt ist, dann muss man Sony Michel ja quasi jetzt schon entweder als Trade-Target nehmen oder man kriegt ihn vielleicht auch vom Waiver-Wire. Und dann habe ich mir das Matchup angeguckt, ne? Ist natürlich jetzt auch nicht so sexy gegen Tampa. Also was sagst du? Würdest du, wenn jetzt darauf spekulieren, dass man ihn jetzt holt oder tatsächlich abwarten und gucken, was passiert?
Ja, es kommt halt immer auf die Alternativen drauf an, ne? Was man so hat auf dem Waiver Wire, wie das Team aussieht. Es ist nicht unbedingt Handlungsbedarf da bei Sony Michel, klare Sache. Das Matchup ist nicht gut. Es wird wahrscheinlich nur ein Wochenstart, also ein Wochenstart für Sony Michel. Aber es kommt wie immer auf die Möglichkeiten an, die man hat. Ne? Wenn man desperate ist auf Running Back und man hat vielleicht schon einen Running Back, der sich verletzt hat oder was und man, Lindsay ist derjenige, der jetzt irgendwie auf der Running Back 2 Position ist, dann würde ich ihn auf jeden Fall aufpicken und spielen. Ja. Aber es kommt immer auf die Optionen an. Er ist wahrscheinlich so ein Running Back 3 wird er halt sein und muss halt gucken, ob du den startest. Ich würde allgemein würde ich das quasi, das ist so mein Approach, ich würde ab Running Back 24, 25 würde ich nur noch Wide Receiver auf die Flex stellen. Also es ist sehr, sehr rar, dass da noch Running Backs sind, die mehr als 15 Touches bekommen. Ja, also wir reden von Touches, von Carries und Receiving Work. Von daher, ich bin da eher immer bei einem Wide Receiver, wenn es um die Flex geht. Und da wäre ich dann bei Sony Michel wahrscheinlich auch dann für einen Claypool oder Kind-of-Spieler oder Daniel Mooney oder sowas. Also ne, diese Running Back Borderline 2, Running Back 3, High-End von mir aus 3, die stinken meistens ab gegen Wide Receiver.
Ja, sehr gut.
Aber um das nochmal abzuschließen, ja. Wenn du auf der Running Back 2 Position ernsthafte Probleme hast und da keinen vernünftigen Starter finden kannst, dann kann man ihn auf jeden Fall aufpicken.
Wenn Rojo dein Running Back 2 ist?
Ja, zum Beispiel. Dann auf jeden Fall aufpicken, weil Leonard Fournette ist der Leadback. Ne? Haben wir jetzt schon wieder gesehen, ganz klare Nummer. Rojo sieht immer noch zu viel, als dass wir Leonard Fournette als Starter deklarieren können. Aber Rojo ist simply nicht spielbar.
Ja, dann habe ich noch einen Take zu den Rams. Und zwar habe ich letzte Woche ja schon am Take 'em Tuesday Van Jefferson empfohlen. Und ich bin darin nochmal bestärkt worden. Nicht aufgrund seiner Fantasy-Performance, sondern aufgrund seiner Opportunity einfach. Er sieht genauso viele Snaps und läuft genauso viele Routes wie die anderen beiden. Leider, es gibt ja dieses Personal Grouping Website von Warren Sharp ist es, glaube ich. Da sind noch keine Woche 2 Personal Groupings drin. Meine Vermutung ist ja, dass sie tatsächlich mehr 11 Personal spielen, also mehr mit 3 Wide Receivern und dass dann eben entsprechend Van Jefferson auch mehr Spielzeit sieht, dadurch noch mehr Opportunities. Aber, wie gesagt, er hat genauso viele Routen gelaufen wie die anderen beiden Receiver. Also die Opportunities da ist jetzt kein Starter, den man reinschmeißt, aber ein Waiver-Wire-Stash, den man auf sich nehmen kann.
Ja, stimmt. Ja, der letzte Satz stimmt auf jeden Fall. Van Jefferson ist die klare 3. Hast du alles safe evaluiert und alles vollkommen richtig. Aber Wide Receiver 3 eines Teams sind immer Boomer-Bust-lastig. Ne? Diese Woche haben wir es ja gesehen, 3 Targets für 1,9 Fantasy-Punkte, obwohl er annähernd die gleichen Snaps und ja sogar komplett die gleichen Routes gelaufen ist wie die anderen beiden. Aber diese Nummer 3 eines Teams ist immer Boom or Bust lastig. Und dann kommt es immer auf die Matchups an, ne? Wie gut die sind. Und dann kann man die gegebenenfalls starten. Aber man muss immer damit rechnen, dass die halt nur 2 Punkte machen.
Das ist vollkommen korrekt. Dann haben wir die Gegenseite. Und meine erste Empfehlung an alle ist, ich habe ihn leider, also ich wollte ihn vor dem Spieltag schon hochkaufen, das ist Jonathan Taylor, weil seine Arbeit im Receiving Game in Woche 1 auch super gefallen hat. Jetzt ist einfach auch der Zeitpunkt, wo man ihn billig kaufen kann. Also buy low ist für mich gerade Jonathan Taylor. Also er wurde zwar später für Marlon Mack rausgezogen und keine Ahnung, Jonathan Taylor ist einfach Jonathan Taylor und Jonathan Taylor ist super geil. Den Hype, den haben wir auch schon seit wir den Podcast machen auf dem Schirm, weil er im College ja schon alles abgerissen hat. Also und letztes Jahr ja auch in der NFL und einfach geil. Er hat 15 Routen ist er auch gelaufen. Heinz zum Vergleich 19 Routen. Jonathan Taylor hatte gestern minus 10,9 Expected Fantasy Points. Das heißt, er hat 11 Punkte fast weniger erzielt, als das Modell von PFF ihm gegeben hat. Das heißt, er hat einfach schlechter performt. Die Regression kommt und Jonathan Taylor ist für mich einfach ein Top 5 Running Back im Moment in meinen Rankings und von daher buy low JT.
Ja, Top 5 weiß ich nicht, aber ich habe hier auch stehen. Running Back, JT ist fine, buy low. Also komplett das Gleiche, was du gesagt hast. 15 Carries, 51 Yards, hört sich nicht geil an. Ja, klar, letzte Woche 23 Touches. Mit etwas mehr Inside-Five-Glück sieht die Welt ganz anders aus. Ne? Dann kommt da ein Touchdown dazu, vielleicht sogar 2. Haben sie ja probiert bei den ersten beiden Drives. Also von daher, buy low für mich auch ganz klar, safe. Man muss natürlich die Wentz-Verletzung im Auge behalten, ne? ob er jetzt wirklich ausfällt. Und dann wird das ganze Team natürlich, oder denke ich, noch runlastiger als ohnehin schon. Von daher, JT buy low auf jeden Fall. Bei den Wide Receivern, Pittman mit einem krassen Bounceback, ne? 12 Targets, 8 Receptions, 123 Yards, 16,3 Fantasy-Punkte, sehr, sehr nice. Zach Pascal bleibt ein Waiver-Wire-Target, ist die klare 2 und hatte wieder 6 Targets plus einen Touchdown. 12,3 Fantasy-Punkte, wird halt gesucht in der Endzone vom Quarterback Zach Pascal, von daher weiterhin Waiver-Wire-Target und Pittman. Hoffen wir mal, dass es ein bisschen konstant so bleibt, dann kann man ihn sogar auch selbstbewusst starten. Will ich aber erstmal nochmal sehen, dass das in Woche 3 genauso passiert.
Ja, du hast Carson Wentz angesprochen. Ich muss ja jetzt mal eine Lanze für Carson Wentz brechen. Also er ist nach PFF-Grades Quarterback 17 gewesen jetzt in Woche 2. Vom Eye-Test her hat er mir sogar noch besser gefallen. Also irgendwie dachte ich, der sah echt gut aus. Und das muss man ja auch mal sagen, ne? Das muss man dann
super,
auch mal sagen.
Super, das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Hier schreibt jemand, Camara für JT abgeben. Bro. Nein.
Das wollte ich, das ist kein Buy Low für mich.
Das, nee, das ist alles andere als Buy Low. Das ist kein Buy Low.
Ja, also ich hab Devonta Adams tatsächlich abgegeben für quasi, ich habe Kadarius Toney noch dazu gepackt, aber Devonta Adams für Elijah Moore und JT. Und das war mein Buy High vor diesem Spiel und das würde ich jetzt natürlich auch niemals mehr machen. Also So ein Low-End Wide Receiver 1 oder so, das ist im Moment, damit muss man starten.
Ja, Antonio Gibson zum Beispiel wäre jetzt so, wo ich sagen würde, den würde ich abgeben für Jonathan Taylor. Aber wir werden wahrscheinlich so in, ist natürlich immer leicht gesagt, bei Low, ja, man muss natürlich irgendeinen Running Back finden, der annähernd was gezeigt hat, wo man mit zufrieden sein kann und den man halt noch verkaufen kann. Ich meine, du kannst jetzt kein CEH irgendwie abgeben. Ne? Dann guckt er halt auf die Zahlen und denkt sich, yo, what the fuck, so, ne? Du musst gucken irgendwie in Montgomery zum Beispiel. Ne? Das wäre zum Beispiel so ein Spieler.
Heute hat mir noch jemand gesagt, Joe Mixon ist vor JT im, also hat mehr Punkte erzielt. Ja, obwohl die sind wieder so ähnlich Range. Ne? Also ich habe Mixon so ein paar Spots dahinter. Also ich würde genau Mixon dafür abgeben, klar, aber es ist halt auch wieder kein Buy Low. Ne?
Ja. Ich nicht. Also die sind auch wirklich auch zu nah beieinander. Wie gesagt, so ein David Montgomery ist für mich das perfekte Beispiel. So ein Running Back, ich sag mal, 17 bis 20, 16 bis 20, diese Range-Kind-of-Spieler, die würde ich halt dafür abgeben und dann halt absahnen. Aber du musst halt gucken, dass der halt irgendwas gerissen hat. Ja, Chris Carson zum Beispiel hatte nur 13 Carries, hat aber einen Touchdown gemacht, hat also bessere Zahlen als JT. Chris Carson gegen Jonathan Taylor würde ich safe every day machen.
Easy. Auf jeden Fall.
Das ist die Range halt. Ne? Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu den Rams für alle, die mit Tight End spielen und das sind ja einige und sich fragen, Tyler Higbee nur ein Target, was ist da los? Bleibt für mich ein Every-Week Tight End Starter. Ja? 59:3 Snaps gegen Johnny Mundt, ja, ist der zweite Tight End und 27:0 Routes Run gegen Johnny Munt. Also von daher, Tyler Higbee hatte nur ein Target, ist scheiße, aber ihr stellt ihn nächste Woche trotzdem auf bei Tight End Landscape.
Ja, 27 Routes zum Vergleich. Robert Woods und Cooper Kupp hatten 31 und 32, Van Jefferson auch. Also fast so viele wie die Wide Receiver. Von daher bin ich da ganz bei dir. Jo, machen wir weiter und gehen nach Jacksonville, da hat Denver gespielt. Denver at Jacksonville. Meine erste Frage, die ich mir so gestellt habe, Noah Fant ist ja zum Draft bei mir auch immer weiter so das Ranking ein bisschen runtergefallen und das scheint sich jetzt zu bewahrheiten. Also wir hatten wir haben vor dem Draft mal drüber gesprochen und gesagt, ey, der gehört nicht mehr in diese Top-Riege rein, in diese Top 6. Was sagst du jetzt dazu? Hintergrund ist, dass Albert O da dieses Jahr ja mehr als 50% der Snaps gesehen hat und Fant hat zwar immer noch einen riesen Opportunity-Share, ne? Was müsste man dir geben, damit du dich von Noah Fant trennst, wenn du ihn hast?
ey, wirklich jetzt, ne? Also ich bin nicht hyped auf Noah Fant, aber Noah Fant ist ein Tight End 8 bis 12 und was willst du dafür verlangen? Also du stellst ihn halt auf, weil du nichts anderes hast. Also wirklich, es ist halt kein Tight End Disrespect oder die Position nicht ernst nehmen oder so, aber wirklich, Real Talk. Also ja, Albert O ist eine Gefahr, ne? Also Noah Fant ist immer noch der Lead Tight End, sage ich mal. Albert O frisst aber immer mehr rein, was nicht cool ist. Und Eric Zobert sieht auch ein bisschen was, also nicht viel, nur 7 Routes gelaufen. Albert O 19, Noah Fant 28. Trotzdem, was willst du denn erwarten? Du kannst ja nicht dafür einen George Kittle bekommen, der jetzt momentan bei den Ownern nicht hoch angesehen ist. Aber Noah Fant ist halt ein Tight End 8 bis 12, den stellst du halt auf. Du kannst, also ich weiß nicht, was du bekommen willst dafür. Natürlich, wenn du jetzt irgendwie stacked bist auf Tight End und vielleicht noch einen Logan Thomas hast, wo du sagst, ist mir egal, ob jetzt Noah Fant oder Logan Thomas starten, dann kannst du auch, weiß ich nicht, von mir aus einen Mark Ingram abgeben oder sowas für Fant oder weiß ich nicht, von mir aus auch ein, keine Ahnung, irgendwie sowas halt in der Range, ja, Spieler, die du halt nicht besonders sexy findest, aber ich trade doch nicht für Noah Fant, also das ist halt ein Titan, den du aufstellst, der halt Upside mitbringt aufgrund seines Talents, aber die Opportunity war klar, dass sie nicht hoch sein wird. Man hat natürlich ein bisschen gehofft, dass jetzt mit dem Judy out, dass es ein bisschen höher wird, aber da teilen sich dann Patrick und Hamler so ein bisschen die Judy-Rolle, ne, Patrick mit mehr Upside, Hamler mit mehr Big Play-Potenzial. Der einzige, den ich da im Receiving Core wirklich haben will, ist halt Sutton. He's back. 12 Targets, 9 Receptions, 159 Yards, 20 Fantasy-Punkte. Klar, gutes Matchup war das natürlich auch, aber Noah Fant, frag mich bitte was anderes.
Ja, viele sind immer noch auf dem Noah Fant Hype-Train, deswegen musste ich die Frage einfach mal stellen. Ich bin da ganz bei dir, ist ja genauso. Und Sutton ist ein gutes Thema, für mich auch, also hat die meisten Air Yards auch aller Wide Receiver, für mich ein absoluter Buy-High-Kandidat. Ich würde wahrscheinlich das Ganze nicht jetzt machen, nach seinem guten Spiel, sondern vielleicht noch bis nach dem Jets-Spiel warten, weil ja, sie da vielleicht mehr laufen werden, dies und das. Und da könnte er ein bisschen billiger sein. Aber ich würde im Moment vieles daran setzen, tatsächlich Cortland Sutton auch zu kriegen, bei dem ich ja am Anfang auch nicht so hoch war. Ja, durch den Judy-Ausfall jetzt natürlich absolutes Monster. Und Bridgewater ist ja auch besser als erwartet, muss man fairerweise auch sagen. Das gefällt mir, ist ganz okay da.
Ja, bis auf das Backfield, das macht uns wahrscheinlich alle wahnsinnig, ne? Es ist halt der Inbegriff von Running Back by Committee. Also es könnte nicht schlimmer sein, ja? Melvin Gordon, 13 Carries, 2 Receptions. Also ohne jetzt irgendwie Zahlen und Productivity, die übrigens komplett gleich war, beide mit 7,9 Fantasy-Punkten. Aber Melvin Gordon, 13 Carries, 2 Receptions. Javonte Williams, 13 Carries, 1 Reception. Also what the fuck? Du kannst einfach beide nicht aufstellen, weil beide komplett 50-50 sehen. Es ist komplett Touchdown-dependent, ob einer von den beiden über 10 Fantasy-Punkte kommt, weil über Yards werden es nicht schaffen, weil beide ähnlich viel sehen. Ja, es ist halt selten, dass irgendwie beide Running Backs 100 Yards laufen. Von daher, das ist einfach komplettes Mess und das sind beides Desperate-Flex-Optionen, mehr nicht.
Ja, ich dachte ja vor allem, beide sehen viel jetzt gegen die Jacksonville Jaguars und beide erzielen da ihre Punkte, aber das war leider nicht so, ja. Also ich sehe da für Javonte Williams auch einen kleinen Setback, ne? Ich dachte ja tatsächlich, der kommt hier eher früher als später irgendwie als Leadback in Frage, aber ja, 60-40 der Split und
Ja, nee, ist richtig. Ja.
Und Melvin Gordon hat halt doppelt so viele Routes gelaufen und das ist ein bisschen concerning bei mir. Ja, wir werden sehen, was Woche 3 bringt. Es kann wieder alles ganz anders aussehen.
Sorry, Melvin Gordon ist auf jeden Fall derjenige, den ich davon momentan haben möchte, weil Melvin Gordon auch auf Third Down auf dem Platz steht. Ne, das hat man letzte Woche jetzt ganz klar gesehen. Ja. Aber wirklich geil ist das halt nicht.
Ja, das stimmt. Ja, auf der anderen Seite habe ich tatsächlich nur einen Spieler. Marvin Jones ist einfach der beste Leading Wide Receiver bei den Jacksonville Jaguars. Das Problem ist, die Jacksonville Jaguars sind scheiße.
Ja, das stimmt. Ja, Viska, also, um das vielleicht mal von vorne aufzurollen. Also Viska ist verletzt, ne? Soll aber nächste Woche spielen. Müssen wir auf jeden Fall mal beobachten. Aber Marvin Jones ist auf jeden Fall derjenige, den ich in diesem Receiving Core haben will. Ganz klare Sache. 20 Targets in 2 Spielen. 10 pro Spiel, sieht die Red Zone Targets, hat 2 Touchdowns gemacht, Back-to-Back und auch nicht zufällige Produkte irgendwie von Broken Plays oder so, sind klare Play-Designs gewesen. Chark und Viska, wenn beide fit, sind momentan nicht spielbar. So einfach sieht's aus. Also Marvin Jones ist derjenige, ist der Guy to have in diesem Receiving Core. Bei den Running Backs war auch gerade die Frage noch gekommen, was machen wir mit James Robinson? Für mich James Robinson by low. Hatte 11 Carries für 47 Yards, 3 Receptions für 17 Yards, 7,9 Fantasy-Punkte. Carlos Hyde nur 2 Carries. Das hat mich komplett überrascht, weil Carlos Hyde letzte Woche noch der Leadback war. Jetzt komplette Rollenänderung, vor allem auch in den Carries. Von daher James Robinson für mich ein Buy-Low-Kandidat. Von dem erwarte ich, dass der in den nächsten Wochen diesen Abstand zu Carlos Hyde, okay, ich meine, er hatte nur 2 Carries, aber dieser Abstand noch größer sein wird und James Robinson sollte der klare, klare Leadback in diesem Backfield sein.
Ja, also ja, ich verstehe deine Argumentation, aber ist jetzt kein Ding, wo ich sagen würde, ey, ich muss jetzt gucken, dass ich James Robinson zu mir kriege. Da wäre ich tatsächlich raus. Also die Offense ist mir dafür einfach zu schlecht. Nee, wenn ich ihn habe, halten, ja.
Das Gute ist halt, dass das Team insgesamt sehr, sehr schlecht ist, ne? Und dass Carlos Hyde null Receiving Work sieht. Das ist halt das Gute daran. Klar, ja. Das Entscheidende wahrscheinlich, um irgendwie den Tiebreaker zu bekommen, dass du auch sagst, okay, ich bin in, ist wahrscheinlich die Goal-Line. Da haben wir noch bisher keine große Sample-Size. Wer die Goal-Line sieht, ist es Hyde, ist es James Robinson. Aber sobald das Team zurückliegt, ist halt James Robinson der Typ auf dem Platz. Und er sieht jetzt auch ganz klar die Carries. Von daher ist das für mich ein Buy-Low-Kandidat. Auch da natürlich immer die Frage, was ist Buy-Low? Also ich würde jetzt keinen Joe Mixon dafür abgeben oder einen Alvin Kamara, wie jetzt hier auch schon kam. Also jetzt nicht bei James Robinson. Aber ich würde, weiß nicht, ein Kenyon Drake zum Beispiel hat jetzt Back-to-Back über 10 Fantasy-Punkte gemacht. Den könnte man vielleicht abgeben. Melvin Gordon zum Beispiel würde ich fast auch schon machen. Season-long würde ich das machen, weil James Robinson season-long für mich mehr Touches bekommt als Melvin Gordon, der wahrscheinlich von Javonte Williams irgendwann überholt wird. Das wäre so die Range, ja. Also wenn du vielleicht einen Melvin Gordon abgibst für einen James Robinson, da sehe ich bei James Robinson mehr Upside, dem das Backfield hoffentlich dann nächste, also hat er diese Woche schon ihm komplett alleine gehört, aber season-long ihm komplett alleine gehören wird. Das ist so die Range, die ich sehe.
Ja. Ja, James Robinson war auch letztes Jahr in dieser schlechten Offense schon halt ein guter Running Back, ne? Deswegen, ja, ist fair.
Ich würde auch Fournette abgeben dafür. Fournette ist der klare Leadback, aber.
Ja, das würde ich direkt machen, ja.
Ronald Jones sieht immer noch zu viel, ne? Oder ich würde auch einen Singletary abgeben, sich seine Statline gut liest, ja. In der ersten Woche mit seinen 18 Touches, diese Woche mit seinem Touchdown. Zach Moss wird aber immer mehr reinfressen, ist kein Run-First-Team. Also ich würde diese Kandidaten, die jetzt halt ganz gut abgeliefert haben, würde ich abgeben dafür, weil James Robinson, glaube ich, die höhere Opportunity bekommt, season-long.
Ja. Ja, perfekte Spieler, die letzten beiden, das würde ich machen. Melvin Gordon tatsächlich eher nicht. Aber ja, dann passt das, genau. Bei den Wide Receivern, genau, Marvin Jones ist da die Nummer 1 und von den anderen beiden, ja, ist wirklich schwierig. Ich glaube, das wird sich von Woche zu Woche auch dann eben wieder unterscheiden und ändern. Und dann sind wir in einer, dieser Vergleich hinkt jetzt ganz gewaltig, also in einem ganz, ganz schlechten Tampa Bay.
Ja. Ja, wirklich in einem ganz, ganz schlechten, ja, richtig. Das Gute bei Tampa Bay ist halt, dass die Offense gut ist. Ne? Deswegen in einem ganz, ganz schlechten, ja, das stimmt schon. Wie gesagt, Marvin Jones, der konstanteste mit seinen 20 Targets in 2 Spielen. DJ Chark halt komplett Boom or Bust. Laviska Shenault hat bisher nichts gezeigt, wo man sagt, okay, Breakout oder okay, der bringt Upside mit. Das ist nur die Evaluation vor der Saison gewesen, die Evaluation des Spielers. Aber die tatsächliche In-Season-Evaluation heißt, Laviska Shenault bringt kein Upside mit.
Genau, beide ungefähr gleich tatsächlich mit Expected Fantasy Points, aber das, nee, da halte ich Abstand von. Dann kommen wir, eine ganz besondere Situation, San Francisco at Philadelphia. Und bei San Francisco weiß ich tatsächlich gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Vielleicht fangen wir mit was Schönem an, und zwar Brandon Ayuk hat ein Target gesehen. Also Brandon Ayuk ist wieder da, er hat mehr Snaps als Sherfield gesehen. Das Problem ist natürlich auch, dass San Francisco viel 22 Personal zumindest in Woche 1 dann auch gespielt hat. Weiß leider nicht, wie es gestern war. Vielleicht wahrscheinlich gestern ein bisschen weniger, dadurch, dass Ayuk dann auch auf dem Platz stand. Wenn das so ist, dann lohnt sich eh nur Deebo Samuel. Und im Moment lohnt sich auch eh nur Deebo Samuel. Also ja, ein Target oder beziehungsweise zwei für Brandon Ayuk. Lass mal sein. Deebo Samuel hat den höchsten Whopper aller Wide Receiver übrigens mit 0,94. Also über die Wochen 1 und 2, von daher, das ist so der einzige. Martin 2 Peters fragt auch, was tun mit Ayuk? Und da sind wir ja im Thema. Raphael, für mich einfach halten und gucken, aber nicht aufstellen.
Ja, kurz noch zu Deebo Samuel, der ist ein klarer Starter every week. Wieder die meisten Snaps, wieder die meisten Routen gelaufen, wieder die meisten Targets unter den Wide Receivern. 6 Receptions, 93 Yards, das ist, ja, Brandon Ayuk startet die, Deebo Samuel... Deebo Samuel startet jede Woche. Brandon Ayuk, übrigens Zweiter in Snaps und Zweiter in Routes Run. Unbedingt halten, ist natürlich null Production, aber unbedingt halten ist schon mal der richtige Step in die richtige Richtung. Ich erwarte in Woche 3 immer noch nicht viel und auch in Woche 4 werde ich nicht viel erwarten. Aber vielleicht Woche 5, vielleicht Woche 6, vielleicht Woche 7. Habt ihr dann einen Wide Receiver, der mindestens mal Wide Receiver 3 sein kann? Vielleicht dann im Laufe der Saison sogar ein Wide Receiver 2 sein kann, wie wir es eigentlich evaluiert hatten. Also klar, halten auf jeden Fall bei Low schwierig, ne? Was willst du abgeben dafür? Also es ist auf jeden Fall ein Gamble, aber auf jeden Fall halten. Ich würde den Stand jetzt wirklich nicht droppen, weil dafür ist das
Upside zu groß. Was ich erlebt habe, ist, dass auch keiner Brandon Ayuk abgeben will. Also Okay. Außer für meinen Erstgeborenen und das kommt natürlich, also Kamara gebe ich halt nicht für Ayuk ab. Ne?
Das, ja, klar, das ist halt immer dann so die Frage, was musst du abgeben, wenn du dafür einen Wide Receiver 2 oder einen Running Back 2 abgeben musst, dann ist es halt auch wieder zu viel, um den Gamble irgendwie zu spielen. Ne? Deswegen, also das Glücksspiel muss dann natürlich halt demzufolge das Invest auch irgendwie bestätigen, von daher bringt das nichts, wenn du da irgendwie schon einen Starter abgeben musst, von daher. Ja, einfach halten so und auf jeden Fall nicht droppen.
Ja, richtig, das ist das Wichtige. Dann kommen wir zu den Running Backs. Und ich, also, keine Ahnung, ob da irgendwie ein Fluch drüber liegt, ob Shannon mit so einer Voodoo-Puppe am Rand, an der Seitenlinie steht. Auf jeden Fall sind alle 49ers Running Backs weg. Also, Mitchell hatte Schulter. Der kam allerdings wieder zurück. Also, Mitchell ist wahrscheinlich immer noch die Option in San Francisco. Jermichael Hasty hatte Knöchel. Trey Sermon hat im ersten Snap nicht nur gefumbled, sondern sich dann auch am Kopf verletzt. Keine Ahnung. Also, wenn Elijah Mitchell fit ist, dann ist die Sache klar, aber das müsst ihr halt beobachten. Wir haben da keine aktuellen News, weil alles pending, irgendwelchen Untersuchungen, von daher schwierig.
Ja, das, ja klar, also ja, genau, sowohl Mitchell als auch Hasty haben sich halt verletzt, ne? Da müssen wir die Injuries abwarten. Ist Mitchell nicht ernsthaft verletzt, ist er relativ safe, erstmal zumindest. Wie du hast schon gesagt, Trey Sermon hat nur einen einzigen Snap gespielt, war gleichzeitig ein Carry, den er richtig verkackt hat, von daher... Ja, Mitchell ist erstmal safe. Sollte Mitchell ausfallen und Hasty fit sein, müsst ihr Hasty natürlich vom Waiverwire holen. Der wird dann Next Man up sein. Also Trey Sermon ist erstmal, müsst ihr ihn droppen?
Interessante Frage. Er kommt auf die Bankplätze an, ne? Also kommt auch auf seinen Verletzungsstatus an. Wenn ich noch keinen auf IR habe, dann natürlich nicht. Aber um das abzuschließen, ja.
Ja, ist ein Drop-Kandidat für mich auch. Also das Invest war hoch, klar, wissen wir alle, tut weh. Aber es scheint momentan Mitchell zu sein und irgendwann kommt ja auch dann, ich glaube im Oktober oder im November, Mitte November oder was, kommt ja auch Jeff Wilson zurück. Es wird wahrscheinlich irgendwann besser werden für Trey Sermon, aber dass Trey Sermon irgendwann das Running Back übernehmen kann, ich glaube, das ist mittlerweile out of range und von daher ist er für mich auch droppable.
Ja, so ist es.
Obwohl man bei Shanahan nie weiß, ne? Das ist immer so als Sternchen hinter jeder Aussage zum Backfield, man weiß bei Shanahan nie.
Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr guter Hinweis gewesen. Viele fragen sich auch, was macht man mit George Kittle?
Bei Low.
Ja, genau. Das gut, das Thema haben wir schnell abgehakt. Von daher gehe ich...
Lass mich trotzdem noch dazu sagen, 9 Targets in 2 Spielen ist nicht das, was wir erwarten. Wir erwarten eigentlich 9 Targets in jedem Spiel. Aber er spielt so gut wie jeden Snap und läuft die meisten Routen aller Spieler. Also auch mehr als Deebo Samuel. Von daher, der wird noch kommen, der wird zerstören. Buy low, halten, nicht überreagieren. Kittle ist ein Top 3 Tight End.
Ja, spannend wird ja tatsächlich dann noch zu sehen sein, was passiert, wenn endlich mal Trey Lance starten darf. Ja, wir werden sehen.
Da warten wir alle drauf, ja.
Wir werden sehen. Aber man kauft sich damit natürlich ein gewisses Risiko, kann natürlich dann auch eine gewisse Rendite haben. Also von daher, was ihr bereit seid, auf euch zu nehmen, stimme ich dann Raphael voll und
ganz zu. Pass auf.
Ja, bitte?
Ich würde Gronk für Kittel abgeben.
Ja, das wollte ich später noch sagen, ja.
Ja, um mal die Range zu sehen, ja, also Kittel ist für mich, ich meine, wenn man Hockenson momentan davor hat, weil er die Tage zieht, okay, warten wir mal das Spiel heute Abend ab, aber kann man von mir aus Hockenson davor haben, aber außerhalb der Top 4, das ist sau schwierig, also von daher, ich würde Gronk für Kittel abgeben, so, vielleicht kriegst du, wenn du Gronk abgibst, Kittel plus irgendwas noch drauf zurück, also von daher, Kittel ist für mich ein Buy Low und ja, mehr kann ich glaube ich nicht sagen.
Ja, genau, ich habe auch Gronk, ich habe nämlich noch einen Spieler notiert, habe ich in Erinnerung gehabt, und das war Waller und Kittel. Also ich würde Gronk für Waller und Kittel versuchen und vielleicht macht's irgendwer. Versucht's einfach.
Bin dabei.
Dann die Gegenseite, ja. Ich kann es immer nur wiederholen, wir haben den Take im Tuesday, ich werde es nachher auch bei den Waiver Targets dann nochmal ansprechen, aber edit in meinen Augen bitte einfach Kenny Gainwell, der hat mit 84,6 ein Elite Receiving Grade. Miles Sanders hatte 52,7. Er wird auf jeden Fall halt dieser Receiving Back bleiben sein. Haben ja da einen kleinen Split. Ich glaube, es ist so, hab's mir leider nicht notiert, aber ich erinnere mich, dass es irgendwie 67-33 war. Also immer noch gut in Sachen Miles Sanders. Aber für die Bank einfach Kenny Gainwell und gucken, was passiert. Ich hab's euch gesagt.
Ja gut, du hast gesagt, der wird das Backfield übernehmen. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen was anderes. Also für mich ist
Kenny Gainwell... Daran glaube ich immer noch übrigens. Ja, daran glaube ich immer noch.
Ja, okay, das hat er ja bis jetzt noch nicht getan. Also von daher, ich hab's euch gesagt, kannst du sagen, wenn das Backfield übernimmt hat, übernommen hat.
Ich habe euch gesagt, edit ihn.
Edit ihn, ja, auf jeden Fall. Da bin ich ganz bei dir. Also er ist auf jeden Fall der Receiving Back. Also nach zwei Wochen haben wir, glaube ich, ein klares Bild von diesem Backfield. Es ist in allererster Linie erstmal Sanders. Der hat 28 Attempts, 7 Targets in zwei Wochen. Kenneth Gainwell 15 Attempts, 6 Targets. Also durchaus ein Flexer mit Upside, Kenneth Gainwell. Aber Sanders ist safe ein Running Back 2. Ist in meinen Rankings deutlich geklettert. Hätte ich dieses Volumen oder dieses Bild vor der Draft-Season gehabt, wäre wahrscheinlich Top 16 Running Back in meinem Ranking gewesen. Ich bin da sehr, sehr selbstbewusst, dass Sanders da auf jeden Fall der Guy to have ist. Auf Wide Receiver Devonta Smith mit einem Stinker, ja, also 7 Targets, 2 Receptions, 16 Yards, also richtig reingekotet, aber die meisten Snaps, meisten Routen gelaufen und meisten Targets aller Wide Receiver, klare 1, auch da, wenn es geht, bei Low, aber einfach nur für die Devonta Smith-Owner, macht euch keine Sorgen, er ist die klare 1, er wird wieder Receptions und Touchdowns fangen.
Ja, ich habe auch Devonta Smith ganz klar, Jalen Reagor ist da die Nummer 2, den ich auch nicht unbedingt haben will, mehr so ein Flexer noch im Moment, bevor er da mir anderes zeigt, hat ja gestern ganz gut ausgesehen, aber nichts, wo ich jetzt aktiv irgendwie für traden würde, weil auf dem Waiverwire sollte der wahrscheinlich auch nicht sein, als Waiverwire-Target würde er für mich dann tatsächlich sogar vielleicht in Frage kommen, weil ich auch nicht glaube, dass Quez Watkins irgendwie auch nur Fantasy-relevant wurde. Ich habe ja irgendwann mal, ich glaube nach dem Preseason-Game, habe ich bei Twitter geschrieben von wegen, Leute, wenn ihr die Finger nicht stillhalten könnt und unbedingt was machen wollt, Quez Watkins aufzunehmen, ist halt dumm, dann hört lieber Upside oder sowas. Gestern gab es viele passiv-aggressive Likes für diesen Tweet.
Ach geil, gibt's sowas? Das ist ja nice. Sind das so Likes, die im Nachhinein kommen, oder was?
Ja, scheinbar hat sich da irgendwie ein Verwandter von Quez Watkins, also mehrere Verwandte vielleicht, in diesen Tweet gebookmarkt und dann gestern mal geliked. Ah, aber man muss auch ganz klar sagen, wenn Quez Watkins ein ordentlicherer Receiver wäre und ein bisschen geradeaus laufen könnte mit ordentlichem Tempo, dann hätten die Philadelphia Eagles halt einen Touchdown gemacht. Ne? Das muss man halt auch mal ganz klar so sagen.
Ja, fand ich auch. Da war auf jeden Fall die Chance, da durchzubrechen. Kommen wir mal zu den Tight Ends. Wir haben bei den Philadelphia Eagles ein TEBC, ein Tight End by Committee. Ja. 2 Targets für Ertz, 2 Targets für Goddard, beide stehen gleich viel auf dem Platz, beide laufen gleich viele Routen. Es ist eine Shitshow.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also, dem lass dich einfach so stehen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich habe es fast genauso noch da stehen, dass Ertz kein Wentz ist, weil Wentz hat immer gerne irgendwie Zach Ertz gesucht und auch Dallas Goddard, aber Ertz scheinbar nicht so viel. Ja, lass es einfach sein. Ich habe nichts mehr zu dem Spiel, würde weitergehen zum nächsten und tue dies dann auch, wenn du nicht reingrätst.
Wir haben einen guten Hinweis von Olala Ribery, Ertz auf Covid-Liste. Da wäre natürlich jetzt interessant, ist er geimpft oder nicht geimpft? Von daher ist Dallas Goedert auf einmal ein startable Tight End, wenn Zach Ertz nicht geimpft ist. Von daher, ich nehme alles zurück, startet Dallas Goedert, wenn Ertz nicht geimpft ist.
Wir haben es immer gesagt, Dallas Goedert, Tight End 1.
Wir haben es immer gesagt, Tight End 1, ja.
Ja, dann natürlich klar, weil dann wird die Workload eben nicht mehr gesplittet, sondern dann ist es ja, ganz klar. Dann komme ich zu New England und New England, Bill Belichick hat at New York gespielt gegen die Jets und ich weiß nicht, was Bill Belichick macht, aber gegen Rookie-Quarterbacks scheinbar läuft es bei ihm. Ne? Also es ist immer der Fall, dass der Rookie-Quarterbacks komplett auseinandernimmt. Letztes Jahr zum Vergleich auch Justin Herbert, das hatte ich noch so im Gedächtnis, deswegen habe ich mir das mal rausgesucht. Justin Herbert hatte letztes Jahr gegen Bill Belichick unter 50% Completion Percentage, 2 Interceptions, keinen Touchdown, 51er Passing Grade. Zach Wilson hat jetzt eine 58er Completion Percentage, 4 Interceptions, keinen Touchdown, eine 50er Passing Grade, also ungefähr dasselbe, außer 2 Interceptions mehr halt. In meiner Minus-PPA-Liga da auf der Bank zum Glück über minus 30 Punkte gemacht, auch geil. Normaler Quarterback macht, glaube ich, 30, also ja, ist ganz nett dann. Ja, ich würde jetzt nicht so viel den reininterpretieren, ne? Bill Belichick, Justin Herbert ist ja der treffende Vergleich, weil Justin Herbert ist halt einfach ein super Quarterback gewesen letztes Jahr noch und von daher, ja. Aber ich muss natürlich mein Take trotzdem, also ich habe ja gesagt, Zach Wilson ist der geilste und deswegen muss ich das hier mal so offen, transparent hinlegen, weil, ja, was machen wir mit Zach Wilson? In der Superflex zum Beispiel bei dir,
Also Zach Wilson interessiert mich gerade eigentlich nicht so viel, also was ihn als Spieler im Fantasy angeht tatsächlich. Also in Superflex hast du hoffentlich 3 Quarterbacks gedraftet, dementsprechend schaust du auf das nächste Matchup von Zach Wilson und auf den anderen Quarterback, den du hast und entscheidest dann. Ist jetzt nicht so wild, glaube ich, also ist immer noch startable, würde ich sagen, in den Superflex. Wenn das dein zweiter Quarterback ist, startest du den trotzdem nächste Woche, weil Superflex musst du den Quarterback aufstellen. Klare Sache. Ich glaube, was interessanter ist, ist Corey Davis, der ein Scheißspiel hatte, was darauf zurückzuführen ist, dass Zach Wilson halt so furchtbar war. Ja, so 4 Interceptions hast du ja gerade gesagt, Completion Percentage war scheiße, es hat nichts gestimmt. Ich würde deshalb wahrscheinlich Corey Davis nächste Woche gegen Denver auch sitten, weil die Defense zu gut ist wahrscheinlich für Zach Wilson, ihn aber dann gegen Tennessee und Atlanta selbstbewusst starten. Also Corey Davis ist die 1, ganz klare Sache, nicht droppen, nicht für irgendwas Kotiges traden oder sowas, einfach behalten, du musst ihn nicht jede Woche starten, weil du hast ihn halt in der 7., 8. Runde erst bekommen, von daher Corey Davis nächste Woche ein Sit, einfach weil das Matchup nicht so perfekt ist, aber gegen Tennessee Atlanta erwarte ich wieder einiges, ich würde das einfach auf Zach Wilson zurückführen und dass Bill Belichick halt die 1 rausgenommen hat, das kann nicht jede Defense so dominant machen, Denver vielleicht, deswegen ist da eher ein Sit, aber Tennessee und Atlanta können das auf jeden Fall nicht, von daher Corey Davis den Corey Davis Case mal eben gemacht. Braxton Berrios hat wieder am meisten vom Ausfall von Crowder profitiert. Ne? Der hatte 7 Receptions bei 11 Tages für 73 Yards und 10,8 Fantasy-Punkte. Elijah Moore hat auch davon profitiert, denn er hatte die meisten Snaps, ist die meisten Routen gelaufen. Ich denke aber, wenn Crowder zurückkommt, sollten sowohl Berrios als auch Elijah Moore einen harten Hit bekommen. Und von daher ist Elijah Moore für mich gar nicht so ein krasses Waiver-Target, wie ich bei einigen gesehen habe, sondern ich führe das eher auf das Fehlen von Jameson Crowder zurück.
Da bin ich komplett raus. Da bin ich, da kämpfe ich bis zum Tod gegen. Also, und das sag ich. Elijah Moore hatte ich in den Dynasty-Rankings ja quasi gar nicht in meinen Rankings, weil sein Release damals für mich eine Red Flag war. Dann bin ich ja irgendwie auf den Zug aufgesprungen, dass er im Slot ja gar nicht diesen krassen Release braucht. Und was passiert jetzt? Elijah Moore ist die Nummer 1 Option outside und gar nicht im Slot. Und das überrascht mich halt, das finde ich krass. Und deswegen ist Elijah Moore für mich ein krasses Tag. Ich habe eben gesagt, ich habe ihn für ihn und JT geholt. Elijah Moore, outside Receiver, wird weiterhin das alles sehen. Meiste Snaps, meiste Routes, hast du schon gesagt. Das Problem, was ich im Moment sehe, ist, dass wir leider in derselben Situation sind wie vor Woche 1. Letzte Woche haben wir gesagt, wir wissen jetzt, dass Corey Davis der Erste ist und das wissen wir jetzt eben nicht mehr. Aber Berrios wird es nicht sein. Also Berrios wird dann verschwinden, wenn Jameson Crowder wiederkommt, aber Elijah Moore bleibt trotzdem outside.
Genau, aber ich erwarte halt nicht, dass er wieder diese 8 Targets dann sieht. Also du hast recht, klar, aber ich will in so einer Offense, ja, die ja nun einfach bekanntlich nicht gut ist, will ich entweder Corey Davis die klare 1 haben oder die Safety als Anspielstation im Slot. So gut vielleicht Elijah Moore, und ich mochte ihn tatsächlich pre-Draft viel, viel mehr als du. So gut ich den finde, ist mir das nicht genug als zweite Outside-Anspielstation in so einem Team, reicht mir das nicht. Man kann ihn aufnehmen, ja, und einfach auf sein Upside hoffen und vielleicht hoffen, dass Zach Wilson einen Turnaround bekommt oder gut aussieht und so weiter und so fort. War ja quasi, wir haben ja zwei Spiele gesehen, das erste war ja ganz gut, das zweite jetzt nicht. Aber mir ist das zu wenig als zweite Option oder als 2B in so einem Team. Und deswegen ist er für mich nicht die große Option, wenn Jameson Crowder zurückkommt, der bekanntermaßen im Slot sehr, sehr viele Targets die letzten Jahre gesehen hat.
Naja, was führt dich zu der Annahme, dass er die zweite Option ist?
Corey Davis ist für mich die 1 und dann ist für mich die 2 Crowder und die 2B Elijah Moore.
Ja, okay. Ich sehe da, dass ich Elijah Moore tatsächlich als Nummer 1 Option da festigen kann. Und ja, hat er ja, also er ist ja vor, er hat ja mehr Receptions zum Beispiel als Corey Davis, und das ist
ja, meine war Ansicht jetzt, der jetzt Dinge. Nicht über die letzten zwei Wochen, sondern dieses Spiel, wo Corey Davis aus dem Spiel genommen wurde, ja, klar. Das kann aber nicht jede Defense so durchführen. Ich würde mich aber jetzt im Kreis drehen, wenn ich jetzt nochmal Argumente finden würde, warum ich das nicht glaube. Vor allem, also von daher, ja, Corey Davis bleibt für mich die 1. Es war eine Down-Week auf jeden Fall. Gegen Denver ist das natürlich auch wieder schwierig, habe ich gerade gesagt, aber Tennessee Atlanta ist für mich Corey Davis über Elijah Moore safe.
Jetzt Backfield. Ty Johnson ist quasi weiterhin Leadback, aber was ich, also was mir besonders zu denken gibt, ist, dass Michael Carter mit Abstand den besten Pass-Blocking-Grade hat. Und das sagt für mich immer viel aus, wenn du dem Running Back im Pass-Blocking vertrauen kannst, dann steht er auf dem Feld halt, sieht die Snaps. Und ich denke, das wird viel ausmachen, was die Zukunft bringt. Und jetzt ist natürlich schlägt deine Stunde, Michael Carter, Raphael.
Erstmal schlägt meine Stunde und ich kann sagen, Tevin Coleman ist endlich weg vom Fenster. Hat tatsächlich nur 2 Wochen gedauert, was viel weniger ist, als ich gedacht habe. Aber ich hatte es mir schon fast gedacht, weil Tevin Coleman einfach nicht gut ist. Von daher, ja, es ist endlich soweit. Buy low, Carter, beide hatten die gleichen Snaps, also Ty Johnson und Carter. Ty Johnson hatte einen Touch sogar mehr, also 13 Touches, 88 Yards, 9,8 Fantasy-Punkte. Ty Johnson nur 12 Touches, ein Touch weniger, 50 Yards, 5 Fantasy-Punkte. Demzufolge Carter gehört das Backfield jetzt schon, und ich denke, mit fortschreitender Saison wird es ihm noch mehr gehören. Das heißt, bei Low Carter jetzt, würde ich Carter spielen? Nein. Auch nicht nächste Woche, auch nicht danach die Woche. Da brauche ich einfach, also ich habe es ja eben schon mal gesagt, in einer shitty Offense brauche ich halt Volume, Volume, Volume. Und Carter, 13 Touches ist mir zu wenig. Carter braucht seine 16, 17 Touches, da ich sage, ey, ist ein geiler Start, startet den. So ist das einfach ein Running Back by Committee noch in einer schlechten Offense. Von daher, Carter braucht mehr Touches. Aber jetzt ist die Zeit, um ihn günstig zu holen, weil jetzt sind die Zahlen noch nicht so gut. Und man kann dann nur hoffen, dass er in Woche 4, 5, vielleicht 6 dann der endgültige Leadback ist und dann kann man ihn aufstellen.
Sehr gut. Die Gegenseite. Ja, wir können über vieles sprechen. Damien Harris und James White wahrscheinlich so ein bisschen wie erwartet. Also was jetzt die reinen Zahlen angeht. Dann Wide Receiver ist für mich tatsächlich der einzige, den ich haben will, Jacoby Myers, und damit wäre es bei mir auch schon zu Ende, weil Jacoby Myers möchte ich wenn haben. Und was mich persönlich auch überrascht hat, ist Jonnu Smith, dass der ja ganz gut aussah. Ich hatte ja vermutet, dass Hunter Henry da der bessere Tight End ist, aber Jonnu Smith wird ganz gut eingesetzt. Aber ja, das ist einmal der Schnelldurchlauf, weil ich nicht wirklich jetzt von denjenigen da auch ja jemanden krass kaufen würde oder auch sellen würde. Also wenn ich jemanden von denen habe, dann behalte ich die. Ja, oder nimm Jacoby Myers vom Waiver Wire oder er trade ihn mir billig, aber das war's dann auch.
Ja, ist auch Tight End by Committee, wo Hunter Henry noch die Nase vorne hat. 49 zu 28 Snaps, 26 zu 12 Routes Run. Also Hunter Henry ist da ein Stück vorne. Jonnu Smith lustigerweise ein Target mehr als Henry, aber Tight End by Committee in einer auch nicht explosiven Offense. Von daher, ja, können wir leider müssen wir einfach die Finger von lassen, mehr können wir dazu nicht sagen. Myers für mich auch, letzten 2 Wochen die meisten Targets, meisten Snaps, meisten Routen gelaufen, aller Wide Receiver, von daher auch für mich die Nummer 1 da in diesem Wide Receiver Core. Damien Harris hat seinen Running Back 2 Status gefestigt, habe ich mir auch aufgeschrieben, hast vollkommen recht. Ja, James White ist halt der Receiving Back, ne? Letzte Woche 7 Targets, 6 Receptions, 49 Yards, diese Woche 6 Targets, 6 Receptions, 45 Yards und 4 Snaps mehr als Damien Harris, also unbedingt das Waiver Wire Target und ein Flexer moving forward, aber Damien Harris für mich da das Schönste eigentlich an diesem Backfield, dass er seine, ja, 23 Carries hat er von letzter Woche nicht bestätigt mit 16 Carries, aber trotzdem war der klare Leadback und das ist schön zu sehen, dass da jetzt nicht noch ein Stevenson mit reinmischt oder so, sondern es ist Damien Harris im Running Game, es ist James White im Receiving Game und da wissen wir, was wir haben und von daher bin ich da ganz froh.
Sehr gut. Ach, jetzt kommen wir zu einem enttäuschenden Spiel für mich. Die New Orleans Saints, die sind nach Carolina gereist und es ging nicht gut aus. Also, ja, wir haben James Winston habe ich gestartet. Nach Upset Bowl Settings hat er mir minus irgendwas Punkte auch. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, minus 3 oder minus 7 oder sowas. Auch nicht so ganz schön. Da muss es ein Bounceback geben nächste Woche, wird es auch geben. Aber viel spannender sind da für mich natürlich die Receiving-Optionen. Also, ich habe letzte Woche noch gesagt, nehmt Adam Troutman als Tight End vielleicht auf. Und ich muss das diese Woche natürlich wieder revidieren. Also, weder Juwan Johnson noch Adam Troutman sind für mich trustworthy. Deshalb, da wäre ich komplett raus. Ja, dann haben wir natürlich noch Alvin Kamara. Alvin Kamara ist ein ganz klarer Buy-Low. Der hat auch 13,2 Expected Fantasy Points gehabt. Also von dem, was er dann gesehen hat, gar nicht mal so schlecht, wie es im Endeffekt dann war. Immer noch nichts, was man von Alvin Kamara erwartet. Aber das ist natürlich auch dem Spiel dann geschuldet gewesen. Und ich glaube einfach, das wird sich ja ganz krass bessern. Muss man gerade gucken, wen sie nächstes Mal spielen. Das sind die Patriots, genau. Da hatte ich auch jetzt noch nicht so die besten Vorzeichen für. Aber ich denke trotzdem, also schlechter als gestern ging einfach nicht. Ne? Schrecklich.
Ja, also Troutman ist ein Cut-Kandidat, safe. Ich glaube, die meisten Leute fragen sich, was macht man mit Callaway? Oder? Du hast jetzt hier Juwan Johnson angesprochen und Troutman, ich glaube, die interessiert eh keinen Mensch. Aber Callaway ist halt, ja, was machen wir mit dieser Offense? Ja? Nur 7 Punkte erzielt. James Winston sah nicht gut aus. 2 Interceptions, nur 11 Pässe completed von 22, 111 Yards. Also wirklich richtig schlecht. Was machen wir mit Callaway? Also, man kann festhalten nach 2 Wochen, er sieht die meisten Snaps, läuft die meisten Routen und sieht die meisten Targets aller Wide Receiver, aber das bedeutet nicht, dass er eine hohe Opportunity hat. Ja? Der ist mit 6 Targets in 2 Spielen der Wide Receiver mit den meisten Targets. Ja? Das ist halt crazy, weil James Winston hat fucking 11-mal den Ball geworfen oder hat 11-mal den Ball completed und die Saints waren einfach dauerhaft im Rückstand. Ja? Die waren die ganze Zeit zurück und er hat nur 22 Passversuche und 11 angebracht. Also ich habe nach 2 Spielen keine Ahnung, was ich von dieser Offense halten soll. Für mich sind das alles Sits, natürlich bis auf Kamara, der ja klar ein Buy-Low-Kandidat ist, wir haben es ja eben im Chat schon gehört, nach seinen 12 Touches für 30 Yards und 5 Fantasy-Punkten. Aber ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll mit den ganzen Spielern. Wenn ihr wollt, könnt ihr Callaway droppen, habe ich nichts dagegen. Ihr könnt Troutman cutten, Juwan Johnson solltet ihr auch eh nicht aufgenommen haben, haben wir euch auch überhaupt nicht empfohlen. Aber Callaway bleibt für mich ein Mysterium, ja. Er ist der Wide Receiver to have. Bedeutet das, dass man ihn haben muss und dass man ihn aufstellt? Nein. Von daher, man kann ihn halten, man kann ihn aber auch genauso gut droppen, weil ich weiß nicht, was ich mit der Offense anfangen soll.
Also ich würde ihn auf jeden Fall halten. Meine Geduld ist, glaube ich, nach Woche 3 dann dahin. Wenn ich da keinen Fortschritt sehe gegen die Patriots, dann wäre ich raus. Aber im Moment würde ich ihn auf jeden Fall halten. Und was James Winston angeht, wollte ich auch nochmal wieder anführen. Eine Interception, die zweite habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber die erste Interception war auf jeden Fall vollkommen richtig und ich war froh, dass er sie geworfen hat, weil so ein Quarterback wünsche ich mir, der da wirklich den Ball versucht zu forcieren. Und vollkommen richtig, meines Erachtens. Von daher, ich bleibt James Winston treu und hoffe, dass es nächste Woche besser wird.
Zach Ertz ist übrigens geimpft und die spielen Montagnacht, so wie ich das jetzt hier sehe, in der wie sagt man das nochmal, wenn man so eine Nachricht bekommt?
In der Push.
In der Push, danke dir. In der Push-Nachricht. Von daher, ja, wenn er keine Symptome hat und negative Tests, sollte er am Montag spielen. Von daher sind wir wieder bei der Ausgangsposition und sagen, Göttert und Ertz sind beides Sitz.
Ja, so ist es. Super.
Und Tyrod Taylor will be out for a while. Das heißt, Davis Mills wird starten. Das ist interessant für alle Superflex-Ligen da draußen. Für One QB natürlich nicht, aber für Superflex, Davis Mills, was auch immer for a while bedeutet, das werden wir wahrscheinlich danach irgendwie rausfinden bei weiteren Tests. Aber erstmal können wir sagen, Tyrod Taylor, schöner Start, leider erstmal vorbei.
Scheiße, ja. Ja, das tut mir also natürlich besonders für ihn persönlich leid und auch für die Texans einfach. Also ich glaube, mit Tyrod Taylor hast du so einen durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen soliden Quarterback und mit Davis Mills hast du halt einen Quarterback. der zumindest auf der Position spielt. Mal gucken, wie er sich macht. Ist halt auch ein Rookie, wir werden sehen. Vielleicht holen sie auch noch Cam Newton. Mal gucken. Aber Deshaun Watson wird es nicht sein. Also Deshaun Watson wird nicht starten, das haben sie schon gesagt. Genau, deshalb da gar keine Hoffnung machen. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Das sind
Ich habe die
Panthers ganz übersprungen. Ja, es tut mir leid. Also, die Panthers, ja, Robbie Anderson und Terrace Marshall, sind die noch trustworthy, Raphael?
erstmal will ich sagen, Sam Darnold, 26 Completions, 305 Yards, 2 Touchdowns, 18 Fantasy-Punkte, damit Back-to-Back, 18 Fantasy-Punkte. Und jetzt kommt Houston. Wollte damit nur mal andeuten, dass Sam Darnold mein Sleeper-Quarterback war aufgrund des Schedules. Dafür wurde ich teilweise auf Twitter ausgelacht, weil natürlich die Leute wieder nur Real-Life-Takes hatten. Aber das war ein Fantasy-Take, von daher klopfe ich mir auf die Schulter. Also Wide Receiver, ja, DJ Moore ist natürlich the man in Carolina. Ne? Letzte Woche 8 Targets, 80 Yards, diese Woche 8 Receptions, 79 Yards, ein Touchdown, 18 Fantasy-Punkte. Die Frage ist natürlich, wer ist die Nummer 2? Du hast schon vollkommen recht, Robbie Anderson, Terrace Marshall sind nicht besonders trustworthy.
Oder?
Nee, komm, Zylstra ist es nicht. Hör auf.
Oder Brandon Zylstra von den Concordia Cowboys. Ne? Ihr habt es zuerst gehört, letztes Jahr bei Upside. Ja. Aber den nehmen die natürlich nicht auf.
Ja. Genau. Kommen wir wieder zurück. Wer ist die Nummer 2? Also Robbie Anderson jetzt mit 9 Targets und 4 Receptions in 2 Spielen. Das ist nicht nice. Aber sieht die zweitmeisten Snaps und läuft die zweitmeisten Routen aller Wide Receiver. Terrace Marshall auch 9 Targets in den letzten 2 Spielen. 6 Receptions, also sogar 2 mehr in den letzten 2 Wochen als Robbie Anderson. Aber ist die klare Nummer 3 in Snaps und Route Run, von daher kann man den nicht trauen. Ich glaube ja, dass C-Mac wieder da ist, hat einfach enorme Auswirkungen auf den Wide Receiver 2, Wide Receiver 3 des Teams. Denn C-Mac letzte Woche 30 Touches, diese Woche 29 Touches und damit läuft die Offense über C-Mac. Und wir werden damit kaum einen zweiten Wide Receiver da finden können, der konstant trustworthy ist. Von daher ist es für mich keiner, nur DJ Moore und C-Mac.
Jetzt muss ich natürlich auch nochmal zurückgehen zu dem Quarterback und CPOE, EPA, Composite, also eine super Metrik, um den Real-Life-Quarterback zu bewerten. Was denkst du, wo rankt da gerade nach den Wochen 1 und 2 Sam Darnold?
Boah, ist mir völlig egal, aber ich würde sagen, Top 10 auf jeden Fall, ich sag Top 7.
Ja, er ist der drittbeste, ein Platz vor Kyler Murray. Schön, ne? Ja. Darnold, dein Sleeper. Ja. Und
Real Life und Fantasy ist eine schöne Untermalung, ne? Ist eine schöne Untermalung. Wäre mir aber auch egal, wenn er 32 wäre und dafür 18 Fantasy-Punkte back-to-back macht, von daher.
So ist es. Dann haben wir. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas noch notiert habe, was über dein Take hinausgeht. Und ich habe als letzten Satz hier stehen, Moore setzt sich klar ab und damit hätten wir es dann auch. Anderson läuft zwar genauso viele Routes, aber ja, das denke ich, kann man so stehen lassen. Dann jetzt aber Las Vegas Raiders. Die spielten at Pittsburgh gegen die Steelers. Ich habe ja letzte Woche schon Mike Tomlin, wie sagt man, nicht beleidigt, diffamiert, kann man vielleicht sagen. Und also wirklich, ich weiß gar nicht, was ich zu Mike Tomlin sagen soll. Also mal abgesehen davon, dass die Steelers Offense sowieso schwer ertragbar ist, muss ich sagen, im Moment. Also diese Fourth-Down-Decisions, ne? Junge, also er hat ja ein Fourth-and-One an der eigenen 34 gehabt, im Two-Score-Game, 8 Minuten vor Ende. Die Convert-Wahrscheinlichkeit für dieses Fourth-and-One war bei 72% und was macht er? Er puntet halt zurück und kommt dann auch nie wieder irgendwie ran, um das Spiel zu gewinnen, was natürlich völlig logisch ist, auch in diesem Szenario. Also da muss man sich wirklich fragen, was ist dein Hauptberuf? Ja, okay. Aber ja. Wir wollen über Fantasy sprechen und wenn es im Wörterbuch ein Bild geben würde, was neben Washed steht, dann wäre es für mich Big Ben.
Ja, sieht jetzt nicht besonders gut aus, gebe ich dir recht. Interessiert mich jetzt auch nicht so krass, wenn ich ehrlich bin. Deonte ist die klare Eins. Ich hoffe, da ist nichts passiert.
Ja, wie kann dich das denn nicht interessieren, wenn die Steelers Offense scheiße ist und Big Ben washed ist und deine Wide Receiver keine,
Weil der Einzige, den ich da haben wollte, Deonte ist und der sieht 22 Targets in 2 Spielen und sieht gut aus und macht Fantasy-Punkte und ist mir ja dann eigentlich egal. Weil jetzt der Einzige, den ich haben wollte, genau aus den Gründen, ja, dass einfach Claypool und Juju klauen sich gegenseitig die Snaps und die Targets. Big Ben, ja, war klar, dass er nicht eine geile Saison spielt, oder? Also war ja vorher klar, glaube ich. War ja letztes Jahr schon nicht gut. Von daher, Diontae ist die Eins, das ist das Geilste. Ja, mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen.
Also mehr, ja gut, aber Juju sieht mehr Snaps als Diontae und Claypool ungefähr gleich viel. Deswegen,
geht mir jetzt um Targets. Also 22 Targets in zwei Spielen, haben wenig Wide Receiver. Also Diontae ist die ganz klare Nummer Eins. Von daher ist das der Spieler, den ich haben will. Und ja, ein schlechter Quarterback ist nie besonders toll oder nie besonders sexy und man freut sich natürlich nicht darüber. Wäre natürlich schöner, wenn er jetzt Kyler Murray hätte oder sowas, aber frag mal Hopkins mit seinen 4 Targets, wie der das sieht. Targets sind halt auch wichtig und wer die klare 1 ist, der spielt. Diontae Johnson ist ein Every-Week-Starter und das war's. Also Big Ben wirft halt 40 Mal den Ball, was schon mal ziemlich okay ist, ja, anders als jetzt irgendwie bei den Bengals mit 30 Mal. Und Diontae Johnson hat einfach wieder untermalt, wie gut er ist. Und das ist ja die klare Eins. Ja, letzte Woche 10 Targets, diese Woche 12 Targets, 9 Receptions, 105 Yards. Also von daher, letzte Woche 15 Fantasy-Punkte, diese Woche 20 Fantasy-Punkte. Was willst du mehr?
Ja, dann, ja, Diontae Johnson übrigens nicht so krass verletzt, wie man zunächst vermutet hat, ne, soll wohl auch in, also es sieht wohl danach aus, als könnte er sogar am Wochenende spielen, deswegen das sollten wir beobachten auf jeden Fall. Ansonsten wäre James Washington natürlich auch jemand, der da rein sneaken kann, den aber keiner haben will, ich persönlich dann auch nicht, und Chase Claypool würde dann am meisten davon profitieren. Ansonsten würde ich als Dynasty-Target vielleicht noch Pat Freiermuth, so, nennen möchten, weil der einfach mehr Snaps sieht als Eric Ebron und der wird da auf kurz oder lang der Tight End sein in einer passlastigen Offense, wie du sagst, und von daher wäre das mal ein Shot wert in einer Dynasty League.
Ja, auf jeden Fall.
Redraft bitte nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht sogar ein Redraft, je nachdem, wie tief die Liga ist und wie Tight End, ja, wahrscheinlich Landscape wird da auch groß sein, schätze ich mal. Also wenn das jetzt eine 16er Liga ist, mit vielleicht 6 Bankplätzen, also das heißt sehr, sehr tief, dann würde ich sagen, Pat Freiermuth kann man sich auf jeden Fall auf die Bank holen, weil er hatte mehr Snaps, ist mehr Routen gelaufen als Ebron, wird schneller als später da die Tight End 1 Option und könnte dann, ne, je nachdem wie desperate man dann auf Tight End ist, eine Option sein. In normalen 12er Ligen, in 10er natürlich auf gar keinen Fall, in 8er Ligen natürlich safe nicht, aber in 12er Ligen vielleicht mit 6 Bankplätzen, wo man vielleicht ein rundes Team hat, ganz zufrieden ist, nur auf der Tight End Position vielleicht nicht, könnte man den vielleicht als zweiten Tight End auf die Bank setzen und einfach mal parken.
Ja. Ja, was machen wir mit den Raiders? Kenyon Drake kannst du auch komplett knicken, ne? Peyton Barber sieht da ja die Rushing Work, also ja, da, nee, keine Ahnung. Weiß auch nicht, was mit Josh Jacobs dann jetzt noch sein wird. Wenn er wiederkommt, ist das natürlich sowieso völlig egal, aber wenn er jetzt noch fehlt, Peyton Barber und Kenyon Drake, ich will irgendwie keinen davon haben.
Ja, Drake bleibt aber in dieser Receiving-Rolle, ne, hatte 7 Carries für 9 Yards, hat aber 5 Receptions, 46 Yards, ähnlich wie letzte Woche, von daher, er ist ein Every-Week kind of James White und sowas, ja, diese ganze Kategorie, James White, Jamal Williams und sowas, also von daher, ne, Cordell Patterson, also das ist für mich so eine Riege, zu Patterson kommen wir wahrscheinlich auch noch, das ist für mich eine Riege, die man halt so in die Flex aufstellen kann, sind keine Strong Starts, aber kann man aufstellen, Barber wird halt, ja, sah halt auch nicht besser aus, ne, 13 Carries für 32 Yards und wird halt immediately nichts mit dem Backfield zu tun haben, wenn Jacob zurückkommt und der wird wahrscheinlich nächste Woche zurückkommen, von daher bleibt Drake halt der Drake, den ich gesehen habe, schade, ich habe ihn das ein oder andere Mal empfohlen, weil ich dachte, dass Herr John Gruden nicht denkt, okay, gebe ich mal Peyton Barber den Ball, so wie die, ja, weiß ich nicht, wie die Tampa Bay Buccaneers das so schön mit Barber gemacht haben. Ja, war leider nicht der Fall, aber Drake immerhin irgendwie noch 11 Fantasy-Punkte gemacht, also nicht komplettigen Code-Tag gehabt, aber mein Tipp war dahingehend auf jeden Fall nicht so gut. Was man noch sagen kann, Henry Rux für mich ein Sell-High-Kandidat, ne? Hatte 7 Targets, 5 Receptions, 113 Yards, 1 Touchdown, 20 Fantasy-Punkte. Weil Darren Waller nur 7 Tages gesehen hat, kann man so, glaube ich, schon fast sagen. Also Darren Waller mit einem kleinen Down-Day, aber Henry Rux ist derjenige, den ich da jetzt um jeden Preis verkaufen würde in dieser Offense.
Ja, absoluter Sell-High für mich. Henry Rux mit seinem 60-Yard-Touchdown da. Er hat 12 Fantasy-Punkte mehr erzielt als expected tatsächlich. Das ist die Nummer 2 als Wide Receiver hinter Cooper Kupp. Also diese Leistung wird er so nicht weiterbringen, nicht bestätigen. Bryan Edwards ist vor allem wieder der mit den meisten Snaps und Routes Run. Leider resultieren daraus keine Targets. Deswegen Bryan Edwards im Moment noch keine Option für mich leider. Hunter Renfrow ist vielleicht in tiefen Ligen hier und da ein Blick wert, einfach weil er dann eben diese Targets eben sieht. Aber ja, auch wirklich nur in tiefen Ligen. Die Raiders sind vor allem das Team mit den meisten Air Yards. Das hat mich besonders verwundert und auch überrascht und erfreut. Weil ich werfe auch in Upside-Bowl-Ligen, also wo das Scoring so ein bisschen Quarterback-freundlicher ist, auch ein Auge auf Derek Carr.
Ja, klar. Derek Carr ist, glaube ich, eine Überraschung bisher. Also macht einen sehr, sehr guten Job. Ja, in Upside-Bowl-Scoring, wo Completions natürlich belohnt werden und Interceptions bestraft werden und sowas. Macht einen guten Job und ich würde auch sagen, in normalen Ligen ist er mehr an der ich würde sagen, Borderline-Quarterback-1-Diskussion als dass er weg ist. Von daher, Derek Carr, bisher eine positive Überraschung, ja.
Sehr gut, dann spielen die Houston Texans. Die Houston Texans haben gegen die Cleveland Browns gespielt und also die Houston Texans sind ganz klar im Tanking. Deswegen, die habe ich mir hier notiert, deswegen ist die Quarterback-Entscheidung wahrscheinlich auch schon gefallen auf Davis Mills, weil es gab eine geile Situation. Sie haben da 13 Yards Raumgewinn erzielt und haben dann einen 4th-and-2 gehabt. Es gab aber irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, welche Strafe. Es gab eine Strafe. Sie hätten auf 3rd-and-10 zurückgehen können, haben aber 4th-and-2 genommen und gepuntet. Keine Ahnung. Für mich, ich weiß nicht, Tanking, wie es im Buche steht. Brandon Cooks für mich ein Sell-High, ganz klar. Collins und Amendola waren verletzt früh raus. Das hat Cooks gestern geboostet. Und mit Tyrod Taylor, der jetzt dann mindestens 4 Spiele, habe ich hier eben im Chat gelesen, out sein soll. Ja, für mich ganz klar Sell High.
Ja, da muss ich dagegen sein. Für mich ist ein Wide Receiver, der diese Opportunity bekommt, mir egal, wie das Team drumherum aussieht. Also Brandon Cooks, dass ich sage, das ist ein Sell High-Kandidat, das ist einfach schwierig, ja. In der ersten Woche 7 Targets gesehen, jetzt 14 Targets, vielleicht 2-3 Targets zu viel, weil die restlichen Wide Receiver ausgefallen sind, aber trotzdem, das Volume ist da, ähnlich wie bei Marvin Jones zum Beispiel, die startest du. Also für mich Sell High, klar, auch da kommt es drauf an, wen man bekommt, ja, bekommt man vielleicht einen Wide Receiver aus einer dynamischeren und besseren Offense, dann ja. Ansonsten guckst du für mich ein Hold und für mich ein Every Week Starter. Auch mit Davis Mills, der vielleicht sogar Downfield noch etwas aggressiver ist als Tyrod Taylor. Von daher sehe ich das anders. Hat er jetzt auch 21 Targets in 2 Spielen. Also, ja, finde ich schon ganz nice. 9 Receptions, 78 Yards, Touchdown, 18,3 Fantasy-Punkte. Passt für mich. Ingram bestätigt so ein bisschen seine Leadback-Rolle, ja, mit 14 Carries, 41 Yards, 4,5 Fantasy-Punkte. Und bleibt so das unsexieste Waiver-Wire-Target aller Zeiten. Ich würde ihn nicht unbedingt aufnehmen, aber wenn man komplett desperate ist, dann vielleicht auch nicht, aber dann vielleicht. Ansonsten Lindsay und DJ kann man droppen. Ne? Also Mark Ingram scheint der Leadback zu sein und es ist aber so unsexy, dass selbst der nicht startable ist.
Ja, Mark Ingram 14,6 Expected Half PPR Punkte, hat also minus 10 weniger erzielt. Ja, spannend. Also der ist da scheinbar der Leadback. Man wird sehen. Aber wie du schon sagst, ich habe ihn in einer Dynasty. Keine Ahnung, ob ich ihn da jemals starten werde. Aber im Moment führt mich noch nichts auf diesen Trichter, das machen zu wollen. Und ich würde euch das auch nicht empfehlen. Dann haben wir die Browns. Und das ist mein Sorgenkind, die Browns. Die Browns sind mein Sorgenkind. Also Jarvis Landry war ja verletzt, daher sind Peoples Jones, Higgins und Schwartz die Routen gelaufen und die haben die Snaps gesehen, aber haben wenig Volume eben auch gesehen. Das Ganze ging dann an die Tight Ends, an alle drei, ich glaube 4-5-4 in der Verteilung. Auf jeden Fall haben sie Targets alle gesehen. Raphael, was machen wir damit?
Ja, Tight End, das berühmt, berüchtigte und etablierende Tight End by Committee. Hooper 5 Targets, Harrison Bryant 4 Targets, David Njoku 3 Targets. Ja, nice. Man muss, glaube ich, sagen, Landry früh raus, habe ich sehr oft empfohlen, war ja auch einer meiner Strong Starts. Kann passieren, ist übel. Ist halt so, ne? Mayfield war sogar noch banked up. War ein overall shitty Game, außer jetzt irgendwie von Chubb. Ja, OBJ soll nächste Woche zurückkommen, von daher ist auch alle anderen Wide Receiver, die da irgendwie spielen mit Schwartz und was weiß ich, die kamen sowieso alle nicht über 2 Targets hinaus, also sind eh nicht pickbar, glaube ich, also für mein Gefühl, OBJ kommt eh zurück, von daher brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen, außer dass einfach Tight End bei Committee und that's it.
Ja, zu den Running Backs brauchen wir eh nichts sagen. Eine Sache natürlich besonders gefreut, hat mich die Dimitri Felton, den ich ja ziemlich geil fand, Pre-Draft, mit dem Landing-Spot dann natürlich nicht mehr. Aber ja, mich einfach gefreut für den Jungen. Mal gucken, was da vielleicht noch hier und da in ein paar Snaps mal kommt und was passiert, wenn Kareem Hunt oder wer auch immer dann nicht mehr da ist. Aber wir werden sehen, das nur der Vollständigkeit halber. Ich habe hier ein Herzchen mir notiert, das wollte ich noch erwähnen.
Wen siehst du vorne, weil Landry soll ja jetzt irgendwie 2-3 Wochen fehlen, wie ich jetzt hier im Chat gesehen habe, Week to Week mit MCL-Sprain. Oder La Ribery, sehr gut vernetzt hier. Also Week to Week, was meinst du, wer wird profitieren? Donovan, Peoples-Jones, Higgins, Schwartz, vielleicht Felton, den du jetzt gerade so sexy fandest. Wer wird davon am meisten profitieren?
Ja, ich bin bei Schwartz immer noch. Also,
oder keiner und die Running Backs.
Ich bin immer noch bei Schwartz. Ja, wahrscheinlich keiner. Ja, genau. Wahrscheinlich keiner und die Tight Ends, ja, weil Tight End bei Committee ist ja angesagt. Hätte Schwartz jetzt wenigstens so ein paar Targets gesehen. Dann hätte ich gesagt, Schwartz, geile Sache, kannst du mal bringen, aber nachdem er in Woche 1 dann alle Snaps gesehen hat und jetzt hat Donovan Peoples-Jones ja auch super viele Snaps gesehen und Higgins auch wieder, also
ja.
Nee, keine Ahnung.
Ja, für mich auch wirklich
keiner.
Für mich auch keiner tatsächlich. Für mich die Running Backs, wo ja Felton, gehört er jetzt dazu? Ist er jetzt ein Running Back oder ein Wide Receiver? I don't know, aber Chubb, Hunt, Felton werden wahrscheinlich davon profitieren. Felton natürlich am wenigsten, ich will jetzt nicht sagen, holt euch Felton, um Gottes Willen, aber so ein, ne? Also der hat ja vorher gar nicht stattgefunden, jetzt auf einmal stattgefunden. Und ja, die Tight Ends ist halt ein Committee, von daher kannst du halt quasi niemanden aufstellen und es bringt nicht wirklich jemandem was, außer vielleicht bei Low OBJ. Willst du mal sagen?
Ja, klar.
2 Wochen klar, ausgefallen, der Owner wird wahrscheinlich enttäuscht sein und wenn OBJ jetzt zurückkommt, würde die klare 1 sein, weil Landry eventuell 1, 2, 3 Wochen fehlt, also von daher, fragt mal an.
Ja, Felton ist übrigens als Running Back gelistet, also nur Running Back auch, das ist ein bisschen schade, okay. Aber ja. Also keine Bewandtnis, von daher nur der Vollständigkeit halber. Dann, ein geiles Spiel, auch für neutrale Zuschauer, glaube ich, Minnesota at Arizona, geil, am Ende war ich richtig hyped. Ich war zur Halbzeit schon hyped, als da sag schnell den Namen, Matt Prater, den das 62-Yards-Field-Goal geschossen hat und dann am Ende, als das, 37-Yards-Field-Goal dann verschossen wurde. Ah, schön, schön Spiel einfach. Aber kommen wir zum Fantasy. Rondell Moore mit plus 9,5 Expected Fantasy Points, Nummer 9 der Wide Receiver, also der hat ordentlich abgerissen, viel aus seinen Opportunities gemacht. Das Problem, also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Problem ist oder ob es was Positives ist. Theoretisch kann man alle 4 Wide Receiver starten.
Ja, das ist was Negatives.
Ne? Also alle 4 haben einen Whopper auch von 0,4. Das ist jetzt echt nicht gut.
Nee, das ist nicht gut.
Deswegen,
ja. Ja, das ist negativ. Vor allem für Hopkins, der jedes Spiel 10 Targets sehen soll, der nur 4 gesehen hat, weil Rondell Moore halt seine 8 gesehen hat, weil AJ Green seine 5 gesehen hat und weil Christian Kirk noch seine 4 gesehen hat. Also und Max Williams noch 7. Also von daher, hört auf damit, gibt Hopkins einfach den Ball und lasst von mir aus Rondell Moore noch die 2 sein, aber bitte hört auf, AJ Green Target zu geben und Christian Kirk Target zu geben. Von daher, es ist eher schlecht, wenn alle 4 Receiver gefüttert werden.
Das sehe ich ja wieder anders, aber gut. Aber wir haben eine Frage von Steelers Rams. Ich glaube, es ist nicht ganz ernst gemeint, aber Steelers Rams fragt, ist Max Williams der neue Travis Kelce? Okay, die Pause lasse ich im Raum stehen. Nein, natürlich nicht. Also Max Williams sollte man bitte nicht aufnehmen. Es ist zwar der Tight End 1 bei den Cardinals und es ist genau dasselbe Spielchen wie mit Dan Arnold letztes Jahr. Ne? Also er kann hin und wieder dann ja seine Targets sehen, aber es ist keine verlässliche Option.
Ja, wir haben ja eben gesagt, also alle 4 Wide Receiver sehen Opportunity. Also der Tight End, ja, klar, nice, ne? 7 Targets und hat er auch produziert, aber nein, es ist nicht der neue Kelce und ja. Ich glaube, Wide Receiver haben wir, glaube ich, besprochen. Rondell Moore natürlich ein nicer Waiver-Wire-Target, wobei ich ja glaube, dass diese Snap-Anzahl, also ne, wenn wir kurz durchgehen, Hopkins 59, AJ Green 51, Kirk 38 und Rondell Moore 28. Ich weiß nicht, ob das so sehr in die Höhe gehen wird und ob das, was Rondell Moore jetzt gemacht hat, was er jetzt gezeigt hat, ob das nicht einfach seine Rolle ist, ne? Also diese Playmaker-Ability und einfach dieses besondere Etwas, was die anderen nicht mitbringen, hin und wieder einzusetzen. Ich weiß nicht, ob der so ein konstanter Part der Offense sein wird und wie gut er dann sein wird, wenn Defenses das auch mitbekommen. Also von daher, ich bin ein bisschen weniger hyped als andere. Klar ist immer noch ein Waiver-Wire-Target, sah ganz gut aus, sah natürlich mega dynamisch aus. 7 Receptions, 114 Yards, 1 Touchdown, 20 Fantasy-Punkte. Aber ich bin ein bisschen lower als die anderen.
Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube ja tatsächlich, dass Rondale Moore da auch Christian Kirk als Nummer 3 ablöst, aber im Grunde genommen trifft das, was du sagst, genauso zu. Kleiner Funfact zu Max Williams. Ist mir gerade eingefallen, vor 2 Jahren saß ich
neben den Eltern.
Ja, 5, 6 Reihen. Ja, genau, vor der Familie von Max Williams. Die waren sehr sympathisch, sehr geil. Also freut mich für den Jungen, dass er da ordentlich liefert. Ja.
Sehr nice. Man kann auch sagen, bei den Running Backs, Connor und Edmonds, beide mit 8 Carries. Edmonds aber mit 5 Targets, deswegen natürlich Edmonds das nicere Play. Aber wenn bessere Gamescript-Situationen kommen, dann ist es wieder Connor. Für mich weder Chase Edmonds noch Connor so richtig schön auf der Flex zu spielen. Klar, Edmonds mit etwas mehr Upside wegen dem Receiving Game, aber beide sehen für mich zu wenig, als dass ich sie selbstbewusst auf der Flex starten würde.
Ja, das ist also nächste Woche, denke ich, wird es ein bisschen besser sein. Könnte man nochmal über hier und da einen Start nachdenken, sogar mit Connor, aber ja, müssen wir bis Freitag mal evaluieren. Im Moment sehe ich das genauso wie du. Also es ist halt nicht wirklich sexy. Ja. Minnesota. Minnesota ist spannend. Und Minnesota ist aus dem Grund spannend, weil sie in Woche 1, muss jetzt gleich mal aktualisieren, ob wir mittlerweile schon die Woche 2 Zahlen da sind, aber in Woche 1 haben sie 45% in 11 Personal gespielt, also das heißt mit 3 Wide Receivern. 2020 haben sie das nur zu 29% gemacht und deswegen sieht KJ Osborne halt auch tatsächlich Snaps und auch Targets. Er hatte nur 7 Expected Fantasy Points, das heißt, er hat 10,6 HPPA-Punkte mehr gemacht, als tatsächlich expected waren. Das heißt, er hat über seinen Verhältnissen gelebt, über seine Möglichkeiten performt. Aber Albatros fragt, ist KJ Osborne ein Every-Week-Flexer?
Er ist halt die Nummer 3, relativ eindeutig auch, ne? Also Adam Thielen mit 61 Snaps, Justin Jefferson mit 53 Snaps und dann KJ Osborne 36. Du hast es angesprochen, klar, sie spielen mehr mit der Formation, deswegen sieht der dritte Wide Receiver in dem Team mehr. Aber ich will den dritten Wide Receiver in ein Run-First-Team nicht jede Woche starten. Die haben Boom-or-Bust-Potenzial, diese Nummer 3 Receiver der Teams. Aber das muss dann schon, also ich meine, selbst AB hat enttäuscht und AB ist auch die 3. Also würdest du Osborne über AB spielen? Nein, weil AB noch mehr Upside hat. Von daher, die Nummer 3 eines Teams ist immer Matchup-abhängig, auf Weekly Basis, immer startable auf gar keinen Fall, sondern immer Matchup-abhängig und ob du halt viel Upside brauchst, aber Floor haben die auf gar keinen Fall.
Ich denke, das trifft es ganz gut. Du siehst ja besonders an den 7 Fantasy Points. Also hätte er nur die 7 gemacht, würden wir auch gar nicht über KJ Osborne reden, denke ich. Von
aber nicer Dynasty Stage auf jeden Fall.
Ja, das ja, wo ich ihn gecuttet habe. Aber gut. dann ja, müssen wir über die anderen beiden Receiver reden? Ich glaube fast nicht. Ne? Also
startet ihr beide?
Ja, läuft. Ja, ja genau. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ja, sehr gut. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass sie Kirk Cousins das Spiel aus der Hand genommen haben, womit eben noch mehr Möglichkeiten dann für die Wide Receiver möglich gewesen wären. Aber gut, das wird in den kommenden Wochen dann wahrscheinlich auch wieder anders und ein bisschen besser.
Halt auch pounden, ja? Für Fantasy. Ne?
Ja. Ja, er hat am Anfang ja auch einige Plays gehabt, wo er die Cardinals Defense da völlig auf dem falschen Fuß erwischt hat. Von daher, yo, why not? Nächste Woche dann auch die Seahawks. Ja, wir werden sehen. So, jetzt sind wir bei Atlanta. Atlanta hat gespielt in Tampa Bay und wir hatten das Thema eben schon, habe ich mir noch notiert, Sell High on Gronk. Hat wieder plus, also 7 Punkte mehr als expected erzielt. Ich glaube, er wird die Pace nicht halten. Und wir haben eben schon gesagt, eventuell kriegt man dafür sogar einen Kittel oder eben auch einen Waller, die nicht gut performt haben. Jetzt hab ich hier die Frage von Barista Renault übrigens, weil ich Waller und Kittel jetzt erwähnen wollte. Die stelle ich hinten bei den Titans an. Entschuldige, Raphael. Was sagst du zu den Tampa Bay Buccaneers?
Genau, Gronk, Sell High für mich auch. 17,9 Fantasy-Punkte, wieder nice, aber 5 Targets ist zu wenig, 2 Touchdowns. Ja, Sell High auf jeden Fall und in dem Fall wirklich High, haben wir jetzt ausführlich diskutiert. Running Backs, Fournette ist der Leadback, habe ich eben auch schon angesprochen, aber Rojo und Bernard klauen immer noch 9 Touches, ja, vor allem Rojo mit 6 Carries, das ist einfach zu viel. In einem Pass-Heavy-Team, es ist kein Run-First-Team. Und Inside 5, was Fournette als Leadback nochmal einen Push geben würde, wenn er das sieht, sehen halt Evans und Gronk. Ja? Also Inside 5 wird nicht gelaufen. Es wird Evans und Gronk werden angeworfen. Von daher ist Fournette zwar der Leadback, aber quasi nicht spielbar. Und Wide Receiver Antonio Brown mit einem Stinker. Aber wie ich eben auch schon gesagt habe, das kann im Wide Receiver 3 eines Teams immer passieren. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht vergessen. Er hat Weekly Upside, aber kann halt auch jede Woche nur 3 Targets sehen, weil wir haben eben noch Mike Evans, der 9 Targets gesehen hat, und wir haben noch Chris Godwin, der eine hervorragende Waffe ist. Von daher ist das halt so ein bisschen schwierig mit dem Wide Receiver 3. Weekly gucken, gegen wen der spielt. Hat er Upside? Ja. Ist er ein Wide Receiver 2, dass du ihn jedes Mal aufstellst? Nein, er ist ein Flexer mit Upside, und Stinker werden da bei den Wide Receiver 3 eines Teams halt immer kommen.
So ist es. Die Stinker gibt es ja sogar beim Wide Receiver 1 des Teams. Also ja, genau. Evans gestern natürlich rasiert mit einem Whopper von 0,71 Elite. Auch den besten Whopper der Tampa Bay Buccaneers aus den Wochen 1 und 2 combined. Mit 0,49, aber es ist auch nicht wieder so krass geil, ne? Ich bin natürlich trotzdem noch Evans-Believer, und Evans und Godwin, klar, die werden das jede Woche wahrscheinlich irgendwie meistern unter sich ausmachen. Deswegen, ja, passt das. Ja, Backfield haben wir geklärt. Ich würde sagen, damit sind wir dann auch durch. Dann Atlanta ist für mich tatsächlich dieses Jahr eine einzige Enttäuschung. Also ich hatte mir wirklich viel auch von dieser Offense versprochen gehabt. Du ja sowieso schon eher weniger. Ja, ich glaube tatsächlich, außer Calvin Ridley, ne, Patterson vielleicht als Deep Stash, aber ich will da keinen haben. Die einzige Frage, die ich mir stelle, würdest du jetzt schon Kyle Pitts als Buy Low, vor allem natürlich in Dynasties, anvisieren?
Ja, also in Dynasty natürlich 1000%. Ja. Ich würde es auch in Redraft weiterhin tun, also Kyle Pitts ist halt die Wide Receiver 2 Anspielstation. Ne? Es ist halt natürlich schlecht, dass die O-Line so dermaßen scheiße ist, dass halt Mike Davis und Patterson jeweils ihre Targets auch sehen. Und wo ich gerade bei Mike Davis bin, völliger Buy-Low-Kandidat. Ja? Also 18 Touches letzte Woche, 16 Touches diese Woche, 13 Targets in 2 Spielen. Buy-Low Mike Davis safe. Von daher ist das halt ein bisschen schwierig für Pitts, aber auch für Ridley. Ja, hätte den Touchdown nicht gemacht, hätten wir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, Bammel gehabt, aber ne, Touchdown will man auch jemanden nicht wegrechnen, von daher, ich wollte es nur mal sagen, also es ist etwas schwierig für die ganze Offense, weil die O-Line so schlecht ist, aber Mike Davis für mich da der Buy-Low-Kandidat, Pitts für mich auch Buy-Low-Kandidat weiterhin, weil Tight End-Position ist der zweite Receiver in dem Team, neben Calvin Ridley, von daher immer noch Buy-Low für mich, aber Patterson ist für mich derjenige, wo man so ein bisschen übertreibt, medial, finde ich, momentan. Ist für mich so ein James White, Jamal Williams kind of Player und eben nicht ein Strong Flexer, sondern halt ein Spieler, der ja so desperate Flex-wise mit ein bisschen Upside kommt, aber nicht mehr. Ne? Also Mike Davis ist dann halt so der Damien Harris und der Swift in diesen vergleichbaren Backfield-Situationen wie James White und Jamal Williams, mehr halt auch nicht, meiner Meinung nach.
Oh jo, viele sagen ja, der Mike Davis von diesem Jahr wäre Cordarrelle Patterson. Das gehe ich auch überhaupt nicht mit. Also wie du schon sagst, ich glaube, James White und so, es sind dann gute Vergleiche. Ja, mehr nicht. Ob Mike Davis bei Low ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber man muss auch manchmal einfach mal machen, glaube ich. Und also die Stats sprechen halt für ihn, ne? Ich hätte da ein schlechtes Bauchgefühl tatsächlich, aber wenn man jetzt, das ist auch ein Take, also ich erlebe immer, wenn ich Trade-Angebote rausschicke, ja, warte noch mal bis nach dem Wochenende. Ja, nee. Nee, also wenn, dann möchte ich halt jetzt gamblen auf das Outcome, was irgendwie, also dann möchte ich ihn jetzt low kaufen und nicht später dann für mehr kaufen, weil das macht ja dann gar keinen Sinn.
Ja, das, ne? Macht nicht keinen Sinn, aber ich habe eine ultimative Frage. Mike Davis oder Clyde Edwards-Helaire?
Ja, klar, also da bleibe ich bei Clyde Edwards-Helaire.
Ja? Oh, okay. Also, ja. Also Rushing Carries ungefähr gleich bei beiden Spielern, nur sieht Mike Davis halt 13 Targets in 2 Spielen. Ich bin bei Mike Davis. Das wäre, also ich würde es machen. Es wäre dann kein Buy Low, sondern ein Buy High. Aber das ist ungefähr so die Range, die ich euch mitgeben kann. Also von mir aus ein Javonte Williams, Gaskin kriegt ihr wahrscheinlich schwer verkauft, aber ja, sowas halt, ne? Das ist für mich so die Range tatsächlich.
Ja, fair. Dann kommen wir zu den Dallas Cowboys, die gespielt haben bei den Los Angeles Chargers. Und mir geht das Herz auf. Mike Williams ist endlich der Wide Receiver, den ich seit 2 Jahren allen anpreise und den ich seit 2 Jahren sehen will. Also endlich, es hat geklappt. Ja, 0,61 Whopper, genauso ein Whopper wie Keenan Allen übrigens, also beide sind, denke ich, Gold. Und Austin Eckler hat natürlich also eigentlich hat er nicht überrascht, aber im Gegensatz zu Woche 1 überrascht mit 9 Targets. Leider auch nur 9 Carries dann im Endeffekt, aber für mich Austin Eckler auch ein ganz klarer Ballkandidat. Ja, ich habe noch eine Frage, aber ich stelle direkt die Frage, dann kannst du gleich auf alles eingehen. Madin fragt, ist Justin Herbert nur noch eine Streaming-Option?
Kommt auf das Matchup an, ja. Also es kommt natürlich drauf an, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Also Streaming-Option bedeutet ja, er ist außerhalb der Top 12. Ja? Ist knapp. Also Borderline Top 12 ist er immer noch. Ja? Hat jetzt vielleicht in beiden Spielen Fantasy-wise nicht abgefackelt. Aber Real Life, das kannst du mir vielleicht sagen, dieses CPOA und sowas, CPOE, wie er da abschneidet. Ich habe das Gefühl, Real Life sah das ganz gut aus, hatte ein bisschen Pech mit Interception, ein bisschen Pech mit Touchdowns, aber ich würde sagen, insgesamt waren das ganz gute Auftritte. Würde ich eher nicht überreagieren und mal gucken, wie es so in der laufenden Saison weitergeht. Ich wüsste jetzt auf Anhieb keinen Quarterback, wo ich sage, ey, der ist doch da, nimm doch den. Also von daher, Herbert ist für mich immer noch ein Starter.
Ja, also ist jetzt nicht super geil, aber ist immer noch über dem Durchschnitt. Rang 18 nach CPOE und EPA Composite. Also ich sage, er wird sich bessern und für mich ist sowieso jeder Quarterback eine Streaming-Option, deshalb ja.
Fair auf jeden Fall.
Ja. Aber also wenn du ihn gedraftet hast und hohe Hoffnungen in ihn hast, dann würde ich sagen, halt an ihm fest, jetzt muss ich gerade das Matchup gucken. Ja, gegen Kansas City nächste Woche, also warum solltest du ihn jetzt droppen? Nee, das sehe ich nicht. Dann haben wir die Cowboys, oder jetzt haben wir so über Herbert gesprochen. Du wolltest
noch
was zu den Receivern?
Gut.
Ja, okay, sehr gut. Dann, CeeDee Lamb ist natürlich der Gott, das ist klar. Aber ja, was machen wir sonst mit den Wide Receivern? Vor allem spannend für mich sind natürlich die Running Back Situation, also für alle anderen natürlich auch spannender die Running Back Situation. Alu Chip fragt auch, wie bewerten wir die Sieg-Pollard-Situation? Und da ist die spannende Frage, Pollard hatte plus 10 Expected Fantasy Points, also 10 mehr als erwartet. Beide hatten erwartet 10 und 11 Fantasy Punkte, also das ist ja schon mal eine sehr interessante Info, weil Pollard dadurch Standalone-Value genießt. Würdest du Pollard aufnehmen?
Ja, ich würde ihn schon aufnehmen und schauen, ob er, ja, also erstmal so, also das Backfield sieht momentan so aus, ja, Sieg 18 Touches, 44 Snaps, Pollard 16 Touches, 21 Snaps. Also schon relativ eindeutig, ja, Routes Run 25 zu 7 für Elliott, ja, also auch relativ eindeutig. Trotzdem ist Pollard für mich auch ein Waiver-Wire-Spieler, den ich aufnehmen würde. Er fällt für mich aber immer noch in diese Rubrik James White, Jamal Williams, Cordell Patterson, wo man nicht unbedingt strong start, den man nicht unbedingt strong startet, sondern vielleicht mit Weekly Upside, aber Sieg ist halt derjenige, den ich haben will in dem Backfield. Und Pollard, ja, ist natürlich ein super High-End Handcuff. Und wenn er ein bisschen mehr Standalone-Wert hat, ich meine, der hat jetzt hier schon gut gespielt, keine Frage. Nur das muss natürlich dann dauerhaft passieren. Ich sehe Sieg immer noch klar vorne. Ich glaube, das ist das, was die Leute, glaube ich, am meisten interessiert. Und von daher, ich behalte Sieg und gucke, dass ich ihn überall bekomme.
Ja, also ich denke auch, dass das da relativ klar sein sollte für mich, genauso wie für dich. Ich habe so das Gefühl, Tony Pollard macht so manchmal den besseren Eindruck und sie wollen unbedingt an Sieg festhalten, weil sie ihm den dicken Vertrag gegeben haben, aber gleichzeitig ist Sieg halt auch dann trotzdem noch Elite im Pass-Blocking und was weiß ich nicht alles. Also ja, ich würde da jetzt auch nicht überreagieren mit Pollard, was auch schon einige tun. Nee, ich würde es nicht tun. Und hattest du gesagt, Sieg low by low?
Ja, ich habe gesagt, ich halte weiter an ihm fest. Demzufolge, ja, by low für mich.
Okay.
Ja, ich habe ja schon bei der ersten Woche war ja schon mein Takeaway, dass er sich von der Top 5 entfernt hat, weil Pollard halt immer noch reinfrisst, wie ja auch diese Woche. Aber für mich immer noch ein Running Back 1 und den will ich haben und den will ich in meinem Team haben, weil diese Spieler sind rar. Ja, die gibt es nicht viele. Und von daher 18 Touches für Sieg. Ich gehe davon aus, dass es noch mehr steigen wird. Von daher, Sieg ist für mich ein Buy-Low-Kandidat immer noch, ja.
Sehr gut. Dann habe ich noch eine News. Olala Ribari ist hier unser Live-Ticker, was Verletzungen angeht. Hasty hat ein High-Ankle-Sprain, ist Week-to-Week, das der Vollständigkeit halber. Also Jamichael Hasty, Running Back der San Francisco 49ers. Aber wir gehen jetzt ein bisschen in den Norden nach Seattle von San Francisco. Tennessee hat da gespielt, Tennessee at Seattle. Tyler Lockett ist abgegangen wie eine Rakete. Und jetzt wäre vielleicht sogar der Zeitpunkt, wo man DK Metcalf auch als bei Low Target deklarieren kann, weil er hatte dieselben Opportunities, die halt nur nicht so verwandelt. Ne? Jetzt, ich führe immer gerne meine Expected Fantasy Points an, wie ihr merkt. Lockett hatte plus 10, Metcalf minus 6, Lockett mit 17 Expected, Metcalf mit 15 Expected, also relativ in derselben Range. Und Swiss Guy fragt dementsprechend auch, würdet ihr Lockett verkaufen? Wenn ja, für was?
Ja, tatsächlich, mein Take ist, Lockett sell high und DK buy low. Lockett ist doing Lockett things, ja. Die Frage ist, macht das 17 Wochen? Und die Antwort wird höchstwahrscheinlich nein sein, ja, so wie jedes Jahr. Also ich würde Lockett verkaufen für Cortland Sutton.
Boah, das wäre geil, ja. Das, ja, das würde ich auch machen.
Ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Also das ist, glaube ich, eine Range, mit der jeder was anfangen kann. Von daher, ja, sell high und DK Metcalf buy low.
Ja, jetzt könnte ich dich noch zu Jared Everett fragen, weil der doch deutlich mehr Routes gelaufen ist als Will Disley, aber ich vermute mal, wir wollen auch den trotzdem nicht haben.
Ja, das Ding ist halt, ne, bei den Seahawks, du hast halt keine Nummer 3. So. Es gibt keine Nummer 3. Es gibt bei den Wide Receiver keine Nummer 3 und demzufolge gibt es auch keinen Tight End, der irgendwas ausrichten kann, weil es gibt halt nur zwei Wide Receiver. Wilson wird halt, passt halt nicht so viel wie andere Wide Receiver. Von daher, es gibt zwei Spieler, mit denen können wir sehr gut arbeiten. Die haben massig Upside, riesig viel Ceiling. Bei Lockett wird man auf jeden Fall noch auf den Boden der Tatsachen kommen, wenn er dann seine 4 Punkte hat. Aber eine Nummer 3 gibt es da nicht.
Ja, so ist es. Dem schließe ich mich an. Also voll und ganz. Ein weiterer Buy-Low-Kandidat, Target von mir ist natürlich AJ Brown. Ne? Also 15 Expected Fantasy Points, minus 9,7, der sozusagen schlechteste Wide Receiver der Woche. Absoluter Buy-Kandidat.
Yes.
Stoney ist im
Stoney ist am Start, Junge. Eben haben wir noch, ne? Haben wir noch schön gechattet. Stoney, Sprachnachrichten sind immer Gold auf jeden Fall. Ja, also AJ Brown, für mich auch bei Low. Julio Jones, Bounceback des Grounds, ja, also 8 Tage, 6 Receptions, 128 Yards, 15 Fantasy-Punkte, richtig nice. Leute fragen ja auch schon, was ist mit Tannehill? Da würde ich sagen, ey, chillt einfach, ja, also 27 Passing completed, 347 Yards, 4 Carries für 27 Yards, hat nur 14 Fantasy-Punkte gemacht, aber mit einem Touchdown, den Julio Jones gemacht hat. Junge, Julio, das war ein Touchdown, Junge. Wären es fast 20 Fantasy-Punkte. Von daher, Tannehill ist jetzt nicht der, den wir erwartet haben, weil die Offense ein bisschen stockt, vor allem in der O-Line mit den Ausfällen. Aber Tannehill ist relativ safe und King Henry ist back, Junge. 35 Carries, 182 Yards, 3 Touchdowns, 6 Receptions, 55 Yards, 44,7 fucking Fantasy-Punkte. Damn.
Ja, ja. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Also außer, dass hat ja schon vermutet, dass die Titans-Offense sich ein bisschen steigern wird und muss sie ja auch nach dem ersten Spiel. Also von daher, ich glaube, sie wird sich weiter steigern und Tannehill kann das nochmal unterstreichen. Ich glaube, das wird genauso laufen. Von daher hervorragend ausgeführt. Damit wären wir schon beim letzten Spiel. Ging ja wieder viel zu schnell, Raphael. Wir sind bei den Kansas City Chiefs, die at Baltimore gespielt haben. Und für mich der wichtigste Take für Kansas City, der auch gleichzeitig der uninteressanteste ist, weil ich die Nummer 3 Receiving-Option der Kansas City Chiefs nicht haben will. Aber Mecole Hardman ist die klare Nummer 2 hinter Hill. Hardman hat beide Wochen denselben Whopper übrigens wie Travis Kelce mit 0,45. Ja, aber wie gesagt, ich möchte außer Travis Kelce und Tyreek Hill da keinen Receiver von den Kansas City Chiefs haben, weil ja, sie einfach viel zu volatil sind.
Ja, ist auch wieder so ähnlich der Fall wie mit die dritte Wide Receiver Option, ja, mit KJ Osborne, mit Antonio Brown, wo Antonio Brown natürlich viel mehr Floor hat als ein Mecole Hardman. Aber Mecole Hardman hat Weekly Upside, Boom or Bust auf jeden Fall, aber ist jetzt auch nicht unbedingt so sexy, wie ich das jetzt in den sozialen Netzwerken so mitbekommen habe. Ich bin da nicht so sky high wie andere. Ich bin auch bei Tyreek Hill, der natürlich irgendwie aus dem Spiel genommen wurde, weil Triple Coverage und was weiß ich nicht alles da passiert ist mit Tyreek Hill, aber er ist natürlich jede Woche ein Starter, falls irgendwelche Leute jetzt irgendwie Concerns haben. ja, ich glaube, CEH ist da die Personal, die wir ansprechen müssen. Für mich immer noch Clara Liebbeck weiterhin. Letzte Woche 14 Attempts, 3 Tage ist diese Woche 13 Attempts. Ich habe eben schon mal Mike Davis angesprochen. Trotzdem ist CEH für mich natürlich immer weiterhin Starter. Ich habe nur gesagt, ich will Mike Davis lieber haben als CEH. Das ist aber nicht unbedingt, dass ich CEH droppen würde oder sowas. Der Goal-Line-Attempt ging an Daryl Henderson, Daryl Williams, was natürlich sehr, sehr scheiße ist. Aber er ist immer noch ganz klar der Leadback, von daher Clyde Edwards-Helaire ist relativ safe, sollte jede Woche spielen und ich würde sagen, wir können zu Baltimore kommen.
Genau, kommen wir zu Baltimore und das ist die spannendste Personal natürlich Marquise Brown. Da kommen auch viele Fragen rein, ob Marquise Brown jetzt ein super Target ist, ob er der Wide Receiver 1 sich etablieren kann da das ganze Jahr über in Baltimore und also der hat im Prinzip genau die gleiche Opportunity wie letztes Jahr auch schon, er macht halt einfach nichts draus. Gestern hat er mal ein Spiel gehabt, wo er was draus gemacht hat und ich bin tatsächlich raus bei Marquise Brown, vor allem wenn Rashad Bateman da wiederkommt. Er hat denselben Whopper wie auch Watkins, Sam Watkins. Wie gesagt, letztes Jahr hat er den auch schon gehabt und damit nichts angestellt, also ich bin da raus, was Marquise Brown angeht tatsächlich da. Wenn ich ihn habe, behalte ich ihn natürlich oder versuche ihn sell high, aber nee.
Ja, Marquise Brown ist halt ein Spieler, wenn du den hast, ist halt nice für die zweite Flex oder was, ja, für viel Upside. Aber ist kein Weekly Starter, ne? So viel können wir, glaube ich, sagen, weil das Team einfach auch nicht viel passt, ja, so sieht es einfach aus. Gegen Kansas City mussten sie jetzt halt auch viel machen in der Hinsicht, von daher war das ein gutes Spiel, aber ich würde jetzt nicht every week drauf bauen. Sam Watkins hatte tatsächlich den höchsten Snapshare unter den Wide Receivers und ist auch die meisten Routen gelaufen, also Marquise Brown ist da sogar nur die 2 tatsächlich. Backfield, glaube ich, wichtig für die Leute. Tyson Williams ist für mich, wenn wir es, glaube ich, einfach mal kurz machen wollen, Tyson Williams ist für mich J.K. Dobbins Light. Latavius Murray ist Gus Bus Light. Plus noch Freeman als dritten Running Back, den ihr dazu bekommt. Von daher ist Tyson für mich so ein Low-End Running Back 2 jede Woche. Mit Upside auf jeden Fall spielbar. Latavius Murray für mich kein Standalone-Wert. Auch wenn er jetzt irgendwie die Goal-Line-Attempt gesehen hat, auch den Touchdown gemacht hat, wie letzte Woche, ist für mich nicht spielbar, weil zu wenig Carries und Tyson ist J.K. Light und den würde ich spielen jede Woche.
Ja, ich habe mir sogar noch notiert, dass ich die Running Backs verkaufen würde, beziehungsweise es gibt ja nur einen, also nur Tyson verkaufen würde, weil mir das einfach auch wieder zu viel Rotation ist. Dann kommt da noch Freeman rein mit einem langen Run. Wer weiß, was die nächste Woche dann noch mit Bell machen. Nee, ich habe da irgendwie nicht so Bock drauf, ne? Das gibt mir einfach zu viel Stress auch. Also habe ich einfach Stress mit. Da kann ich nicht beruhigt in den Sonntag starten und sagen, geil, ich habe jetzt Tyson Williams aufgestellt, der rasiert jetzt komplett, sondern das ist mehr so.
Aber du mit deinen Rojo-Shares wärst doch froh über den Tyson Williams, oder?
Ja, das ist wohl wahr, ja. Leider habe ich beide viel zu oft, okay. Ja.
Ja, aber Olala Ribéry hat recht, ich hatte Angst, er schreibt, hatte Angst, dass sich Jackson bei dem Touchdown-Jubel verletzt. Hast du den Touchdown-Jubel gesehen? Warum wirft er sich auf seine Schulter? Was war
das? Ach so, ja.
Ich hatte auch ein bisschen Angst.
Also den Salto, den er gemacht hat.
Ja, so eine Schraube und dann irgendwie auf die Schulter gelandet. Ja, ja. Warum macht er sowas? Soll das?
Keine Ahnung. Da habe ich tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht, dass er sich dabei verletzen kann, aber ja, so im Nachhinein, keine Ahnung.
Macht halt nicht normal, Junge.
Aber Lamar Jackson ist halt auch ein super. Also John Harbaugh dabei, ach, geil.
Willst du das ausspielen, ja. Lamar? Ach ja, komm, lass mal ausspielen. Okay, wir spielen es aus.
Ja, genau, es war geil, ne? Ja. Ja, fand ich gut. So, ich habe noch so eine Zwischenfrage von Martin Peters, der fragt, Drake, James Robinson und Mike Davis Trade-Targets für euch. Das hast du ja quasi schon beantwortet, zumindest was James Robinson und Mike Davis angeht. Rank die drei doch mal bitte.
Mike Davis, James Robinson, Drake.
Alles klar, damit ist dann alles gesagt. Für mich sind das alles drei keine Trade-Targets. Würde es erhalten, wenn ich es hätte, aber jetzt nicht aktiv traden. Haben wir ja schon alles besprochen. Dann kommen wir aber jetzt zu unseren Waiver-Wire-Targets und ihr werdet wahrscheinlich alle jetzt schon vernommen haben, wen wir aufnehmen würden und wen nicht, aber der Vollständigkeit halber werden wir das jetzt hier nochmal darstellen und auf Running Back, ja, wir haben auch wieder eine Frage, J.D. McKissic und Cordarrelle Patterson, sind das Waiver-Wire-Targets für dich? Weil für mich ist es zum Beispiel Cordarrelle Patterson schon in tiefen Ligen für die Flex bei guten Matchups. Den kann man mal reinstellen, wie so ein James White-Typ halt, wobei er immer noch unter James White meines Erachtens ist. James White wäre da eher mein Waiver-Wire-Target. Was sagst du zu J.D. McKissic und Cordarrelle
Patterson? Ja, McKissic auf keinen Fall, aber Patterson, habe ich eben schon gesagt, ist halt so der James White, Jamal Williams-Verschnitt, der halt auch seine Carries sieht, auch seine Targets sieht. den man durchaus in tiefen Ligen, in Server-Ligen auf die Flex stellen kann, aber mehr auch nicht. Es sind jetzt keine Targets, wo ich sage, ey, 10% rausknallen, 20% rausknallen. Höchstens vielleicht 5%, das war's.
Ja, letzte Woche hatten wir, glaube ich, ich gucke gerade nochmal 3%, 2% hatte ich für Cordarrelle Patterson gesagt. Ich glaube, das wäre auf diese Woche wieder die Range, ne? Also mehr.
Je nachdem, wie needy man ist, ne, kann man da vielleicht auch mal 5% bieten, aber das ist nicht so sexy, wie man vielleicht glaubt. Und McKissick für mich, ja, er tut Antonio Gibson so weit weh, dass ich sage, oh shit, Antonio Gibson ist für mich auf jeden Fall nicht in dieser Top 5 Range, wo er auch eh nicht war, aber die Chance hatte er jedenfalls. Aber trotzdem macht das dann JD McKissick zu keinem Standalone-Player, von daher. Let's go.
Ja, wir haben noch die Frage von Pantonius, ob Michael Carter ein Waiver-Wire-Target ist. Und Michael Carter, ich habe gerade mal geguckt, ist zu 64% gerostert. Also
das sogar noch wenig. Also der sollte doch bei 90% liegen eigentlich.
Naja, hätte ich jetzt auch vermutet, ja. Also wenn er noch da ist, ja klar, dann würde ich auch viel dafür bieten. Also dann wären das so die ja, es ist in der schlechten Offense, also
trotzdem 50% würde ich bieten.
15%. Was hast du gesagt?
Ja, 15. 50% würde ich bieten. Ja.
50?
Ja, klar. Also ich meine, Mitchell ging teilweise für 90% oder sowas. Ja. Also es kommt natürlich auch immer darauf an,
ja, das ist natürlich auch krank,
wie eure Liga aussieht. Ja. Sind die bereit, viel Geld auszugeben oder, ja, weiß nicht, ging da Mitchell für 18% oder so. Ja. Es kommt natürlich immer darauf an, aber den würde ich schon unter allen Umständen haben wollen. Und der ist jetzt gerade in Line dafür, das Backfield zu übernehmen. Ja, es ist kein gutes Backfield, es ist kein guter Offense, aber trotzdem, wenn ich Michael Carter auf dem Waiver hätte, würde ich da bestimmt 50% hinlegen.
Boah, ja, da so weit würde ich nicht gehen. Also 15 bis 20 vielleicht bei mir, aber das wäre das dann auch. Es ist genauso die Range wie letzte Woche Mitchell tatsächlich dann. Yo, Wide Receiver finde ich tatsächlich interessanter, aber gibt es noch Running Backs, die du ansprechen möchtest? Weil er gibt es im Moment gar nicht so viele meines Erachtens, die sexy sind. Also James White hatten wir noch angesprochen gehabt, da würde ich noch ein bisschen was für hinblättern. 10 bis 15 vielleicht, weil James White ist auch immer so undervalued, jedes Jahr. Und man fragt sich im Nachhinein immer, warum eigentlich.
Ja, weil letztes Jahr nicht wirklich gut gespielt hat mit Cam Newton. Es hat ziemlich gefallen in den Drafts. Ja, also für mich alle in derselben Range, irgendwas mit $3 bis $5, ja, Patterson, James White, Sony Michel, falls Henderson länger ausfällt, auch maximal 10%, je nachdem,
ja,
wie schlecht ihr auf Running Back seid, aber keine sexy Targets tatsächlich diese Woche.
Ja, genau, sexy Targets habe ich dann eher bei den Wide Receivern und also letzte Woche schon Terrace Marshall natürlich auch angesprochen, der gilt auch immer noch, aber diese Woche ganz klar für mich an vorderster Front sind da Elijah und Rondell Moore, und obwohl du ihn nicht so sexy findest, für mich Elijah wahrscheinlich sogar davor, weil man ihn einfach günstiger bekommt, beide hatten 11,5 Expected Fantasy Points, also die waren Pre-Draft und auch jetzt irgendwie immer sehr ähnliche Spielertypen. Elijah ist wahrscheinlich günstiger, dafür spielt er in der schlechteren Offense. Dafür hat Rondell wieder mehr Konkurrenz, dies, das. Also man kann es drehen und wenden, wie man will. Aber das wären sehr spannende Waiver-Wire-Targets auch für mich. Was würde ich dafür hinblättern? Also da würde ich, glaube ich, auch, wenn sie verfügbar sind, so 15-20% hinlegen, je nachdem, vielleicht sogar ein bisschen Overpayen, dann ein bisschen mehr. Dann habe ich noch eben angesprochen schon Emmanuel Sanders, den ich in einigen Ligen mir wahrscheinlich vom Waiver Wire holen werde. Und Tim Patrick. Tim Patrick ist so eine Sache, für mich immer noch ein Waiver Wire Target, auch wenn er jetzt mich ein bisschen enttäuscht hat diese Woche. Was sagst du?
Ich habe es ja beim Takeaway bei den Broncos ja schon gesagt, er ist die Nummer 2 für mich. Er wird gesucht in der Endzone. Ich finde, Tim Patrick ist für mich nicht weit weg von Rondell Moore oder Elijah Moore. Ist für mich alles eine Wide-Receiver-Suppe, wie KJ Osborne auch. Mehr als 10% würde ich für alle nicht ausgeben. Ich würde im Endeffekt wahrscheinlich so 7-8% mal bieten für alle und gucken, was passiert. Habe ich aber letzte Woche schon gesagt, dass es für mich so eine Suppe ist und wird in verschiedenen Ligen verschieden bieten. Und je nachdem, wie groß mein Need ist, dann vielleicht mehr. Aber ist jetzt kein besonders großes Target dabei.
Ja, hast du sonst noch Wide Receiver? Weil das wär's im Endeffekt dann auch schon. Ne? Letzte Woche, wie gesagt, Van Jefferson hatte ich noch genannt gehabt. Sterling Shepard sollte mittlerweile auch weg sein. Ganz klar, wenn er noch da ist, natürlich auch klares Target. Kenny Gainwell hatte ich auch letzte Woche schon genannt. Wäre für mich auch immer noch einer vom Waiver Wire. Jetzt als Running Back natürlich. Aber Terrace Marshall hatte ich eben genannt gehabt. Ich glaube, dann hätten wir die Spieler. Und kommt zu den Tight Ends. Und wir haben eine hervorragende Frage gekriegt, die schön. Nils987750 fragt nämlich, wie seht ihr die Lage der Tight Ends? Gefühlt ist die Lage beim Streamen dieses Jahr sehr schlecht. Ja, Nils, das ist nicht dein Gefühl und das ist nicht dieses Jahr, sondern Tight Ends sind einfach immer schlecht.
Nils, wir haben die ultimative Lösung für dich. Spiel mit Receiver Flex und nicht mit einem festen Tight End Spot. Do it, Junge. Do it. Das wird dein Leben verändern.
Ja. Ja, wirklich, es wird sehr viel stressfreier Fantasy dadurch. Viele bemängeln dann, dass ein strategisches Element fehlt, aber ich habe schon öfters angeführt, warum man mit Receiver Flex spielen sollte, weil Blocking nicht bewertet wird, dies, das und viel zu volatil. Ne? Wer damit spielen will, sehr gerne, aber ich entnehme deiner Frage, dass du nicht zufrieden damit bist, deswegen spiel ruhig mit Receiver Flex und ja, die Lage auf Tight End ist so, wie sie jedes Jahr ist, komplett Grottenkot.
Absolut, also ja, du solltest auf jeden Fall mal ein paar Folgen zurückhören. Ich glaube, wir haben immer mal wieder über Tight Ends gelästert. Vielleicht auch in der Upside Bowl-Folge mal reinhören, warum wir Tight Ends als Receiver Flex besser finden. Ich habe es ja letzte Woche schon mal kurz angesprochen, ja, dass Chris Mannert mit seiner einen Reception und mit seinem einzigen Touchdown Tight End 1 war, Tight End 12 mit 8 Fantasy-Punkten. Das sagt, glaube ich, alles. Ne? Gerald Everett letzte Woche mit 2 Receptions für 20 Yards und Touchdown, Tight End 10. Also es ist grauenhaft, ja. Mach einen Touchdown und du bist Tight End 1, mach keinen und du bist Tight End 24 oder sowas. Du hast halt die 4 Big Guys, ja, mit Kelce, Waller, Hawkinson und Kittel. Und danach kommt halt klar Gronk, ne, Touchdown-Monster bisher gewesen, aber sell high. Logan Thomas auch immer interessant, kann man reinschmeißen, aber wir hatten es ja bei Noah Fant, ja. Noah Fant hat keine geile Saison, trotzdem ist der Tight End, keine Ahnung, 7 bis 12 jede Woche und du startest den und du musst es tun, weil was willst du machen? Du kannst ja keinen Dalton Schultz starten oder Jonnu Smith, der in einem Tight End by Committee ist. Von daher, Tight Ends ist schwierig, ja. Also wir möchten diese Position ja auch nicht blamen oder euch sagen, wer das nicht macht, ist dumm oder so. Sondern einfach, ja, dann hast du genau diese Kopfschmerzen, Nils. Deswegen change it, Receiver Flex, it is.
Ja, genau so ist es, weil ich habe auch keine krassen Tight End Waiver Wire Targets jetzt tatsächlich. Damit bin ich mit Adam Troutman jetzt letzte Woche schon auf die Schnauze gefallen und mit Jared Cook genauso. Tyler Conklin weiß ich gerade gar nicht, wie viele Punkte der gemacht hat. Wahrscheinlich bin ich da genauso auf die Schnauze gefallen. Also mit Tight End, die sind so unvorhersehbar.
Hier fragt gerade jemand, deswegen. Würdet ihr Javonte Williams gegen Mike Davis oder Michael Carter tauschen? Ich würde Javonte Williams gegen Mike Davis traden und Mike Davis erhalten. Ja, das würde ich machen.
Ja, ist kurzfristig gesehen in meinen Augen auf jeden Fall so. Langfristig weiß ich nicht. Aber für Leute, die jetzt, ja, keine Ahnung, 1-1, 0-2 stehen oder eventuell 0-4, wenn man gegen die Medien spielt, was sehr schlecht ist, dann, also nicht gegen die Medien zu spielen, sondern mit 0-4 zu starten, dann würde ich auch Mike Davis da klar bevorzugen.
Ja,
da
bin ich, ja, ich habe tatsächlich bei Tight End nur Pat Freiermuth, wie ich ja eben gesagt habe, bei dem Takeaway auch nur in tiefen Ligen. Ansonsten habe ich ein paar Quarterbacks mitgebracht. Ich habe einmal natürlich meinen berühmten Sam Darnold, meinen Sleeper of the Year auf Quarterback at Houston. Dann habe ich noch Daniel Jones, der ein nice Spiel hatte, 80 Rushing Yards letzte Woche gegen Atlanta, kann man aufstellen. Justin Fields, wenn Dalton nicht spielt, at Cleveland und Bridgewater gegen Jets. Habt ihr 4 gute Optionen? Habe ich euch einfach mal aus dem Ärmel geschüttelt, weil ich weiß, dass Christian nichts vorbereitet hat.
Raphael, Wahnsinn. Nee, Quarterbacks stream ich. Quarterbacks mache ich immer am Freitag. Da ist mir meine Zeit zu schade für, weil man streamt. Wenn man nicht gerade einen Kyler Murray oder einen Patrick Mahomes oder einen Lamar Jackson hat, aber das haben wir ja alles schon behandelt, von daher, yo, danke dir dafür. Wir haben noch eine Frage von Barista Renault übrigens. Der fragt noch zu Tight Ends. Sorry, dass ich da nicht eben dazwischen gegrätscht habe, aber wir haben noch Andrews und Kittel. Wie stark sind da unsere Concerns? Bei Kittel haben wir schon gesagt, sind gar keine Concerns da. Was machen wir mit Andrews?
Ey, es tut mir wirklich leid, ne? Ich kann einfach nichts anderes sagen als, ihr startet den halt. Was willst du denn tun? Also, Barista, ja. Was? Guck mal, wirklich, ich will wirklich niemanden blamen wegen dieser Tight End Position. Aber was willst du tun? Wirklich, was willst du tun? Was willst du mit Mark Andrews denn tun? Willst du einen Jerry Cook dafür aufstellen? Einen Cole Kmet dafür aufstellen? Einen Robert Tonyan aufstellen? Einen Everett? Einen James O'Shaughnessy, der ein bisschen backed up war, deswegen waren die Zahlen ein bisschen kacke. Also James O'Shaughnessy übrigens halten. Willst du einen Hunter Henry aufstellen? Was willst du denn tun? Was willst du tun? Du musst ihn aufstellen. Ganz klare Sache. Auch einen Tight End, keine Ahnung, 7 bis 12, den du startest, bringt nicht die Production, die wir hofften, aber du stellst den auf. Das ist ganz klar.
Schönes Schlusswort, Raphael, oder?
Wir haben ja noch Thursday Night Football, mein lieber Christian.
Das haben wir letzte Woche
schon vergessen. Ja, ich weiß, aber kann ich machen für dich, mach ich für euch alle. Kein Problem, Junge. Kommt übrigens in den Stream, legendäres Spiel am Donnerstagnacht. Panthers at Texans, wer da nicht dabei ist, Wer da nicht dabei ist, ohne Scheiß, der hat Fantasy nie geliebt und das werde ich euch nie verzeihen. Wenn ich da beim Stream alleine hänge, ne? Werde ich euch nie verzeihen. Also ich erwarte wieder um die 40, 50 Leute. Wenn das nicht passiert, quitte ich. Panthers at Texans, absolutes Highlight im Schedule. Pass auf, ihr startet Darnold, ihr startet C-Mac, ihr startet DJ Moore, ihr startet Desperate Flex-wise Robbie Anderson, ihr sittet Terrace Marshall, ihr startet Brandon Cooks und bei den Texans sonst alles andere, alles Sits. Aber kommt in den Livestream, ich brauche mindestens 50 Leute, ansonsten bin ich richtig sauer.
Ja. Danke, dass du mir die Arbeit abgenommen hast. Ja, aber ich denke, das passt. Also, ich glaube, ohne Fantasy Football würde sich auch das Spiel keiner angucken. Aber deshalb sind wir ja da und deshalb spielen wir Fantasy Football. Und deshalb fiebern wir auch tatsächlich Donnerstagnacht dann mit. Also, ich dann Freitagmorgen tatsächlich. Aber ihr hoffentlich im Stream mit Raphael Freitagnacht.
So.
Ja. Dementsprechend, hier schreibt schon, bin auf jeden Fall am Start. Ja, oh, das war das Falsche. Bin auf jeden Fall am Start. Schön, geil. Genau da so, haben wir doch Bock drauf. Genau so. Wie geht's heute? Komm, da, Olala Ribéry war heute so ein guter Verletzungs-Live-Ticker. Er fragt noch, wie geht's heute Abend aus, Raphael?
Boah, ich brauche so viele Punkte von Rodgers in einer Upside-Bowl-Scoring. Also nicht Upside-Bowl-Liga, sondern nur Upside-Bowl-Scoring. Ich hoffe auf, ein Blowout. Ne? Also ich brauche Adams, ich brauche Rodgers, ich brauche aber auch Swift. Von daher ist es auch schon gut, wenn ihr die abschießen, dann kriegt Swift noch mehr Targets. Ich glaube, das wird ein Bounceback des Grauens und ich glaube, Green Bay schießt die komplett ab.
Ja, ich bin gespannt. Ich glaube das tatsächlich auch. Sehe da nicht, wie die Lions da irgendwas reißen können, aber ja, ich bin gespannt. Also wenn nichts schief geht, dann wird das, wie du schon sagst, ein sehr eindeutiges Two-Score-Game, würde ich sagen, für die Packers. Mit einem nicen Outcome für Devonta Adams, was Fantasy angeht. Yo. Ich spiele übrigens nach Upside Bowl Settings noch gegen Arod. Also vielleicht wäre ich doch eher auf der anderen Seite. Aber ja, gut.
Ich brauche ungefähr 40 Punkte von dem. Schon mal safe. Plus Swift noch ein bisschen 20 Punkte oder was. Also ja, Arod, ey, ohne Spaß. Ne? Wenn du gegen Detroit nichts reißt, Junge, ohne Spaß. Ich komme dahin, wo du bist. Glaub mir.
Sehr gut, damit sind wir durch und ihr hört den Raphael am Freitag, also
Donnerstag morgen
in der Nacht, auf, von Donnerstag auf Freitag wieder, ne? Und ja, uns beide zusammen dann wieder am Freitagabend.
Und räudige Defense kommt dann wahrscheinlich auch wieder Mittwoch, ne? Also haltet die Augen auf, abonniert YouTube, damit ihr nichts verpasst.
Sehr gut. Dann, als letzte News, Jermichael Hasty sagt, der Brumi gerade ist out am Wochenende. Und damit soll es gewesen sein. Wir hören uns Freitag mit den neuesten Injury News und Start und Sits. Bis dahin bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.